Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden.
Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Projektes Kanzlermehrheit. Ich freue mich total, dass wir uns zusammengefunden haben nach der Bundestagswahl aus den Redaktionen von Keep It Liberal und Social Debates. Ich bin Max und wir haben uns einfach zusammengesetzt nach der Bundestagswahl, wollten auch gemeinsame Formate miteinander gestalten. Jetzt ist ein Podcast und mehrere Livestreams dabei rausgekommen. Ich möchte aber gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern einfach mal so ein bisschen überleiten an den Leuten, die hier heute mitmachen. Nils.
Ja, moin. Ich bin Nils. Ich bin Redakteur bei keepitliberal.de und freue mich auch sehr auf das Projekt, was wir hier gemeinsam mit Sozen und Liberalen jetzt mal starten und gucken, wo wir am Ende ankommen. Yes. Und ich würde sagen, Henrik.
Hallo, mein Name ist Henrik und ich bin auch in der Social Debates Bubble zu Hause und freue mich darauf, dass wir nach der Bundestagswahl hier so zusammenfinden. Denn auf die nächsten 4 Jahre in der Bundesregierung freue ich mich sehr und ich glaube auch, dass die Leute, die wir alle so täglich in unseren Timelines haben, ganz viel dazu zu sagen haben. Und deshalb freue ich mich, meinen Teil da auch beizutragen zu mir selbst. Ich bin im Moment im Bundestag unterwegs für einen Bundestagsabgeordneten der SPD-Fraktion und erlebe dann hoffentlich die nächsten 4 Jahre auch beruflich sehr stark mit und freue mich auf das, was kommt. Und heute mit bei uns dabei ist auch John.
Ja moin, ich bin John, ihr kennt mich auf Twitter unter @johnofus und ich schreibe für Social Debates, werde da gerne als der Grüne in der Runde bezeichnet. Insofern sind alle Parteien wenigstens ideell hier vertreten, schätze ich. Und ich freue mich auch sehr auf das Projekt. Jetzt kommt noch Leon.
Ja, Leon Bergmann mein Name, unter dem Twitter-Handle @leon_bergmann zu finden. Ich bin ebenfalls bei Keep It Liberal unterwegs, habe auch noch einen zweiten Podcast, Lunch Meeting. Das heißt, das Format Podcast, da fühle ich mich heimisch und wohl. Und ich freue mich Tatsache auch, mit unseren Kollegen von Social Debates jetzt die nächsten 4 Jahre dieser Regierung zu begleiten und mal zu schauen, was jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel denn mit einer neuen Regierung und mit einer Regierung, die es in dieser Konstellation noch nie gegeben hat, denn in unserem Land möglich ist. Und genau darum soll es hier heute gehen. Zumindest habe ich das so verstanden.
Das ist der Plan. Neue Regierung ist ein gutes Stichwort aus meiner Sicht. Und zwar kann ich mich ziemlich gut erinnern, es ist etwas über ein Jahr her, da hat Henrik sich der Twitter-Lächerlichkeit preisgegeben, indem er gesagt hat, die Ampel, das ist das Projekt, was wir jetzt brauchen. Er hat dafür bei euch hat einen Gastartikel geschrieben und Henrik, du hast damals schon gesagt, das ist the way it is und jetzt stehen wir da. Wir haben heute den 4. Dezember. Heute, gerade vor ungefähr 2 Stunden, ist Angela Merkel auch von der Bundeswehr mit einem Zapfenstreich aus dem Amt geschieden. Wie war so deine Kurve bis hierhin und wie sehr fühlst du dich jetzt gerade bestätigt an der Stelle?
Ja, total. Nein, also es ist mein Gedanke, von dem ich das immer her gedacht habe, ist, dass die Union aus der Regierung muss. Das war immer mein leitender Gedanke, weil ich einfach im Beruflichen immer wieder miterlebt habe, was alles mit dieser Partei nicht geht. Und weil ich in meinem täglichen Leben miterlebt habe, wie die Gesellschaft schon viel weiter war als die Politik. Und wäre das eigentlich immer, die Begründung müssten wir immer auf der Unionsseite suchen. Und deshalb war es eigentlich Zeit. Und dann habe ich mich quasi gedanklich erstmal darauf eingelassen, erstmal geschaut, ist das überhaupt ein gangbarer Weg, weil als Sozialdemokrat ist die FDP vor allen Dingen in den letzten Jahren nicht, ich sag mal, der allernächste Partner gewesen. Und vor allen Dingen, was ich dann gesellschaftlich gesehen habe und streckenweise auch sozialpolitisch, also wenn es zum Beispiel darum geht, ein Bürgergeld einzuführen, da hatte man immer noch unterschiedliche Vorstellungen, aber man hatte schon mal das Einende, dass auf jeden Fall sich was verändern muss. Ja? Das ist ja schon mal Grundunterschied Nummer 1 zur Union gewesen. Und das merkt man jetzt zum Beispiel diesen Koalitionsvertrag auch an, dass genau diese diesen Wunsch, den ich da hatte, dass wir endlich an ganz entscheidenden Punkten weiterkommen. Einwanderung ist auch so ein Thema, habe ich in dem Artikel auch geschrieben. Schlüssel für ganz viele Probleme in dem Land. Dass das jetzt endlich aufgebrochen ist, das ist eine große Chance und war auch wirklich dringend notwendig. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das so gekommen ist, weil ich bei einer weiteren Regierungsbeteiligung der Union dann irgendwann schon wirklich auch die, ja, die Zukunft unseres Landes und dann letztendlich auch von Europa so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen hätte.
Ja, also und was man dazu sagen muss, es ist jetzt nicht so gewesen, dass dieser Artikel bei uns gelandet ist und wir gesagt haben, das ist jetzt das Projekt, was wir so sehen, sondern man hat es, glaube ich, auch an dem Titel erkannt, Liebeshochzeiten gibt es nicht mehr, ist der Artikel überschrieben und genau so haben wir dieses Ding aufgefasst, weil ich sag mal so, aus der Perspektive von dem Liberalen sind jetzt natürlich die Grünen und die SPD jetzt nicht die Wunschkoalitionspartner, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ich habe es vor ein paar Tagen getwittert, ich glaube, ich schulde Henrik einen Kasten Bier, weil ich war sehr, sehr skeptisch, ob das funktionieren kann. Und Chapeau, you proved me wrong. Also Wettschulden sind Ehrenschulden so ungefähr. Es wird spannend.
Dem lag aber auch immer zugrunde, dass natürlich von beiden Seiten auch ein vorgefestigtes Bild von der jeweiligen anderen Seite vorlag. Was Verhandlungsfähigkeit
angeht. Was ja auch auf beiden Seiten nicht komplett falsch war.
Natürlich ist da immer auch was Wahres dran, aber so heiß gekocht, wie es dann letztendlich jetzt gegessen wurde, was ist das überhaupt eine Analogie, die geht? Nein. So schlimm, wie alle das jetzt dachten, ist es dann nicht geworden, was die Verhandlungsfähigkeit angeht, was die Kompromissfähigkeit angeht und letztendlich auch, was ein Kanzler Scholz angeht. Und das ist doch letztendlich auch was, wo ich viel für mein politisches Bewusstsein gelernt habe. Also was alles geht, was vorher auf keinen Fall geht.
Das war auch meine größte Lernkurve von mir fehlt die Fantasie, welches Angebot Grüne und SPD der FDP machen möchten, bis zur, ich nenne es jetzt einfach mal Liebeserklärung am letzten Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages, wo Christian Lindner sich ja dann extra irgendwie nochmal 30 Sekunden Redezeit genommen hat, um zu erzählen, wie toll er jetzt Olaf Scholz findet. Und deswegen alleine, dass man jetzt nach der Wahl sich hingesetzt hat, sicherlich auch aus der Perspektive, dass die SPD ja die Wahl gewonnen hatte, sehr unverhofft, die CDU und die CSU in sich zusammenfielen. Daraus hat man dann irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht, aus Sicht der FDP sicherlich, und hat sich hingesetzt und gesagt, okay, was geht? Und wo geht's hin? Was können wir umsetzen? Und dann hat man sich in einem sehr vertraulichen Stil, und ich denke, das hat diesen Verhandlungen enorm gut getan, weil vor 4 Jahren Jamaika ist ja unter anderem daran gescheitert hat, dass jeder Kleinstkompromiss, den man gemacht hat, ist direkt singulär an die Presse rausgestochen worden und wurde dann an der eigenen Basis komplett zur roten Linie erklärt. Man muss dann in den Verhandlungen wieder zurückrudern, das macht man vielleicht 4-5 Mal, und beim 6. Mal merkt man dann irgendwie, man kommt an der Stelle nicht weiter. Deswegen war es sehr klug, sich relativ zügig zu Sondierungen zusammenzusetzen, nichts zu sagen, Sondierungspapier, das wurde dann abgestimmt in den Parteien. Und dann ist man in die Koalitionsverhandlungen gegangen, und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen ist ja selbst aus diesen Arbeitsgruppen, die mit über 300 Politikerinnen und Politikern geführt wurden, fast nichts rausgedrungen. Und das ist eigentlich im politischen Berlin, ich weiß nicht, ob jemand schon mal was Vergleichbares erlebt hat, ich in meiner 10-jährigen Parteikarriere jetzt nicht. Und dieser Stil hat sich dann auch durchgezogen, und ich für meinen Teil habe einfach festgestellt, dass man sich sehr schnell auch darauf einigen konnte, und das war mit der Union immer das große Problem, dass man überhaupt Veränderungsbedarf sah in einem Thema, also dass man sich beim Thema Arbeit, was eins meiner Herzensthemen ist, hingesetzt hat und gesagt hat, ja, so wie es ist, ist gerade scheiße. Und dann hat man daraus dann die Parteiprogramme nebeneinander gelegt, aber sie sich nicht einfach nur vorgelesen und jede Linie zur Unverhandelbarkeit erklärt, sondern hat wirklich geguckt, wie kann man das sinnstiftend zusammenführen. Und das hat, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt erstmal zu dem Erfolg geführt, dass wir einen Koalitionsvertrag haben. Also ich gehe sicher davon aus, dass der auch von allen drei Parteien bestätigt wird.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und ich glaube, es ist halt, wie du schon sagst, einfach auch wirklich ein Produkt, ein Ergebnis dieses einerseits neuen Stils, aber auch andererseits dieser anderen Herangehensweise, die, glaube ich, auch Ich meine, grundsätzlich sind Zweierbündnisse immer angenehmer und einfacher als Dreierbündnisse. Aber ich glaube, dass durch diese besondere Konstellation des Dreierbündnisses, ich meine, wenn man eine Koalition mit CDU, CSU verhandelt hat, sind das zwar auch formell drei Parteien, aber am Ende sind immer zwei Parteien gegen eine andere. Du hast immer zwei Fronten. Und wenn du dann eben diese Dreierkonstellation hast, dann hast du natürlich einfach gewisse Themenbereiche, wo du wirklich aus drei Positionen mehr machen kannst, als dich irgendwo in der Mitte zu treffen, sondern du dir halt auch einfach was Neues entwickeln kannst. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen diesen innovativen Faktor ausmacht, den dieses ganze Projekt Ampel so ein bisschen mit sich bringt, zumindest vom Vibe her. Ich meine, wir werden jetzt sehen, was in den nächsten 4 Jahren dann auch davon in konkrete Politik umgesetzt wird. Aber ich glaube, dass das schon einfach auch viel von dieser Aufbruchstimmung schon mit sich bringt.
Als grünes Gastmitglied. Ja, ich glaube tatsächlich, wir werden später noch ein bisschen auf konkrete Inhalte des Koalitionsvertrags zu sprechen kommen. Aber ich glaube, dass eines ganz klar ist, und zwar, dass ohne die Union plötzlich Dinge möglich sind, die 12 Jahre lang, 16 Jahre lang im Endeffekt überhaupt nicht umsetzbar waren. Und die jetzt dann ganz schnell passieren. Da reden wir von den verschiedensten Politikbereichen, natürlich Klima, aber eben auch der Paragraph 219a und so weiter. Im Endeffekt also wirklich alles, wo wir jetzt 16 Jahre lang Stillstand hatten oder eben jeden noch so kleinen Erfolg gegen den Koalitionspartner erkämpfen mussten, das haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt drei Parteien, die Fortschritt haben wollen, die progressiv sind. Und ich denke, dass das eine Gemeinsamkeit ist, auf der man in den nächsten 4 Jahren, wir müssen natürlich gucken, was konkret passiert, aber auch ganz viel aufbauen kann, woran man weiterarbeiten kann, falls es vielleicht auch über die 4 Jahre hinausgehen sollte.
Ja, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Wenn man mal sich ein bisschen anguckt, was seit dem Wahlabend auch von verschiedenen Politikern und Politikerinnen der Parteien gesagt wurde, dann war ja da unter anderem Olaf Scholz, glaube ich, mit am ersten, der gesagt hat, er möchte eine Koalition bilden, die den Anspruch formuliert, nach 4 Jahren wiedergewählt zu werden. Das ist ein, finde ich, sehr spannender und bedeutender Satz, weil normalerweise ist es so im politischen Geschehen, die Dreierbündnisse werden nur gebildet, wenn sie unbedingt notwendig sind. Wenn jetzt sie nicht notwendig sind, muss man sie nicht unbedingt bilden. Und deshalb fand ich das sehr spannend, von vornherein dieses Ziel auszugeben. Denn keiner weiß, wie in 4 Jahren die Mehrheitsverhältnisse sind. Kann natürlich dann auch immer noch anders aussehen. Aber alleine die Idee zu haben, man möchte länger als 4 Jahre gestalten, das finde ich schon mal ein sehr, sehr optimistisches Herangehen an diese Koalition.
Ich glaube aber, das sollte der Anspruch jeder Regierung sein, dass sie so in der Konstellation von den Wählerinnen und Wählern wieder gewollt wird. Ob es dann natürlich dazu führt, dass sich daraus am Ende ein Zweierbündnis ergibt, eben nicht. Aber ich glaube, das war auch einfach einer der Geburtsfehler der zumindest der letzten GroKo, dass es eben so war, dass eigentlich die Konstellation von Anfang an keiner wollte und die Konstellation als solche auch von Anfang an nicht nach den 4 Jahren weitermachen wollte. Und ich glaube, dass das...
Die davor auch, also alle.
Ja, die davor auch und die letzte jetzt sowieso. Und ich glaube, dass das einfach ein Punkt ist, der natürlich einfach so ein Regierungsarbeiten schon schwierig macht, wenn man sich 4 Jahre lang eigentlich dafür warm läuft, sich nachher nur im Wahlkampf in die Fresse zu hauen. Das wird man in 4 Jahren auch zwischen den Ampelparteien wieder tun. Keine Sorge, wir werden auch wieder von Bullerbü und der neoliberalen FDP, die euch die Sozialleistung wegkürzen will, reden. Aber natürlich ist es so, dass wenn eine Regierung nicht mit dem Anspruch an sich selbst antritt, ein Projekt hinzubringen, das mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger überzeugt und die gut finden, dann hat die Regierung von Anfang an doch schon irgendwie ein bisschen versagt in ihrem Anspruchsdenken.
Ich deute diesen Satz von Olaf Scholz, der ist ja wirklich am Tag nach der Wahl direkt gefallen, am Morgen auf der ersten PK.
Den hat er ja auch mehrfach wiederholt.
Den hat er mehrfach wiederholt und der wurde ja jetzt auch von anderen namhaften Politikern wiederholt. Aber als er das erste Mal gesagt hat, war das, glaube ich, auch die Hand ausgestreckt. Er hat die Hand ausgestreckt in die oder zur FDP und wollte von Anfang an auch den Eindruck vermeiden, dass die FDP jetzt mit einer rot-grünen Wand verhandelt. Und das hat diesen Verhandlungen, glaube ich, unheimlich gut getan, dass man immer versucht hat, irgendwo auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln und nicht dieses Gefälle zu haben, hier haben wir jetzt das eine Lager und die FDP kommt jetzt irgendwie, wie das bei Jamaika war, als Schleifchen obendrauf und es ist ein bisschen liberales Shishi drin, aber man kommt nicht vor. Diese Befürchtung gab es ja auf der Seite der FDP. Zumindest könnte ich mir das so sehr gut vorstellen, dass das so war.
Absolut gab es die Befürchtung. Und ich finde, die Befürchtung gab es auch total zu Recht, weil am Ende ist es so, wir haben jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Jahrzehnten einfach diesen Rot-Grün versus Schwarz-Gelb-Block, der sich nun mal in der deutschen Politik mit einigen Abstrichen in gewissen Bundesländern so herausgebildet hat. Und der löst sich jetzt halt langsam auf. Und ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr gut für die politische Kultur, dass andere Bündnisse möglich sind. Und ich finde, es ist am Ende halt auch gelungen, wenn man den Koalitionsvertrag sich jetzt anschaut. Natürlich gibt es da Themen, die man ganz klar einer Partei zuordnet. 12 Euro Mindestlohn, klar ist das ein SPD-Thema. Kein Tempolimit, klar ist das ein FDP-Thema. Das ist ja gar keine Frage. Aber in ganz vielen anderen Bereichen ist es halt eben nicht so, dass man sagt, hier, den Satz hat die FDP gewonnen, aber den nächsten haben wieder die Grünen gewonnen. Sondern es ist, glaube ich, am Ende wirklich einfach ein Dokument des gemeinsamen Aufbruchswillens und des gemeinsamen Fortschrittsdenkens, das sich dort so ein bisschen begründet. Und ich finde, das hat man einfach wirklich gut gemacht. Und ich glaube auch, dass sehr viel Beitrag allerdings auch hatten, ohne jetzt den Beitrag von Olaf Scholz kleinreden zu wollen, aber dieses Zweier-Vorgespräch mit den Grünen. Weil ich glaube, dass wenn sich die zwei kleineren Partner, die aber untereinander wohl die größten Unterschiede haben, sich zunächst vorab besprechen, ist das wahrscheinlich keine besonders schlechte Ausgangssituation, um am Ende zu guten Einigungen zu kommen.
Naja, am Ende muss man ja sagen, dass es auch vermutlich ohne dieses Vorgespräch zustande gekommen wäre, weil die Grünen fühlten sich ja dann zwischendurch doch ein bisschen vernachlässigt an der einen oder anderen Stelle. Zumindest hat man diese Befindlichkeiten an der Stelle wahrgenommen.
Das ist aber bei den Grünen auch generell ein Thema, was natürlich auch um der Basis dieses ganze Projekt zu verkaufen, immer mal wieder sein muss, dass man sich immer dann doch mal zeigt, wir stellen uns jetzt beim Klima aber quer.
Ja, aber dazu muss man ja auch sagen, also sich beim Klima querstellen ist eine Formulierung für notwendigen Klimaschutz fordern. Darf ich als grünes Mitglied von Social Debates einfach behaupten. Ja, wir sind gehen wir gerade in Richtung Inhalte. Ihr dürft mich gerne unterbrechen, wenn ihr das noch nicht tun möchtet. Aber das sind ja einfach Projekte, die jetzt ewig auf der Strecke lagen, wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir seit Jahrzehnten hatten und es muss eben was passieren. Und ich denke, wir haben einige Kompromisse gefunden, mit denen man durchaus zufrieden sein kann. An anderen Stellen hapert es noch ein bisschen. Aber sich da querzustellen, in Anführungszeichen, war ja vielleicht auch die richtige Entscheidung, um wirklich voranzukommen. Genau wie die FDP sich ja bei anderen Themen, Digitalisierung beispielsweise, quergestellt hat und notwendige Forderungen einfach unbedingt in diesem Dokument haben wollte.
Es ist ja auch grundsätzlich richtig, seine Linien irgendwo zu markieren oder auch irgendwo zu sagen, natürlich gehen die Grünen nicht mit einem Koalitionsvertrag raus, wo wir die Braunkohle verlängern. Und die FDP geht in keine Koalition, wo die Vermögensteuer eingeführt wird. Das sind natürlich Punkte, die irgendwo nicht verhandelbar sind, genauso wie du mit der SPD nicht den Mindestlohn abschaffen wirst. Und was im Übrigen auch kein Projekt, nicht einmal der FDP war, leider.
War aber das ein Leider? Das
ist, leider? Natürlich, das muss ich jetzt erklären.
Aber es ist natürlich so, dass, du hast natürlich immer diese Themen, wo jede Partei natürlich irgendwo ihre roten Linien haben muss, das ist ja gut und richtig. Also es soll sich ja auch keine Partei irgendwie nachher überhaupt nicht mehr wiederfinden oder sich wirklich komplett prostituiert haben für irgendwelche Dienstwagen. Das kann natürlich nicht der Anspruch sein, das hat die FDP 4 Jahre lang gemacht, ist dafür auch entsprechend belohnt worden mit dem Rausflug aus dem Bundestag. Und ich glaube, dass es am Ende, ja, du hast natürlich recht, es muss beim Klima viel passieren, dass jetzt mal völlig abgesehen davon, dass Grüne und FDP und SPD da durchaus verschiedene Vorstellungen haben. Aber ich denke, dass dieser Koalitionsvertrag auch die Bekämpfung der Klimakrise ein ganzes Stück voranbringt, im Gegensatz zu allen anderen Koalitionsverträgen, die unter anderem eure Partei viele Jahre davor so auf dem Plan hatte.
Absolut, da bin ich der Letzte, der widerspricht.
Ich glaube, der zentrale Punkt ist, und das ist etwas, was mir beim Lesen des Koalitionsvertrags aufgefallen ist, es geht, und das finde ich sehr schön, es geht um die Mittel und Wege, wie das gemeinsame Ziel erreicht werden soll. Darin differenzieren sich doch die Parteien im Großen und Ganzen. Die Grünen und die FDP eint, dass, und auch inzwischen die SPD, da muss man mal ein bisschen nachtreten manchmal, aber es eint doch alle Parteien, dass bei dem Thema Klima mehr getan werden muss, als die letzten 16 Jahre das passiert ist. Und im Wesentlichen geht es darum, welche Methodik wir dafür anwenden, um genau diese Ziele zu erreichen. Ich sage jetzt mal, von Rot-Grün haben wir da ganz gerne mal eher die direktionistische, interventionistische Politik des Staates und die FDP vertritt da dann doch eher den marktwirtschaftlichen Ansatz. Beides hat je nach Gebiet sicherlich seine Anwendungsgebiete und sinnvollen Anwendungsszenarien. Aber das eine oder das andere muss man dann halt mal im Kompromiss aushandeln. Ich glaube, das ist jetzt gerade beim Thema Klima, fand ich das jetzt vertretbar, in welche Richtung es sich da bewegt hat und bewegen wird.
Ich fand es vor allem auch ausgewogen. Also ich meine, zum Beispiel so diese Sache, es wird immer so laut erzählt, ja, mit dem Tempolimit kann man sofort mit so einer einfachen Maßnahme so und so viel CO2 einsparen. Das Tempolimit ist ja am Ende wirklich, wenn du effektiven Klimaschutz machst, dann sind die Autos so schnell elektrisch, dass das Tempolimit egal ist. Und dass sich dann teilweise wirklich in den in grünen Kreisen irgendwo über dieses vermeintlich leichte Herschenken des Tempolimits aufgeregt wird und solche Geschichten, das habe ich wirklich echt nicht verstanden, weil es sind Themen wirklich, also der FDP das Tempolimit zu schenken, das ist doch für die Grünen wirklich das Leichteste, was sie tun können, weil sie sich dadurch selber eigentlich einen Vorteil irgendwo anders erkaufen, den sie natürlich einfach nie mit keinem anderen Thema so leicht bekommen könnten. Und deshalb, ich weiß, dass das bei den Grünen immer alles sehr, 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 sehr dogmatisch und ideologisch auch ist, aber da muss ich sagen, war ich in einigen Themenbereichen doch wirklich überrascht, wie sehr sich da oder wie wenig sich da auf den Modus Koalition eingelassen wird, weil die besteht nun mal selten aus der Umsetzung des eigenen Wahlprogramms zu 100%.
Ja, aber diese Strömungen hast du innerhalb jeder Partei, dass es bestimmte Symboltrophäen gibt, die du einfach nach Hause bringen sollst, / musst, weil also die gibt es in eurer Partei, die gibt es in unserer Partei, also wenn ihr beim Tempolimit eingeschlagen hättet, hätte es den gleichen Meltdown meiner Meinung nach auch bei euch gegeben, weil dann gesagt würde, oh Gott, wie könnt ihr das machen?
Und aber diesen, der Weg,
ihr hättet euch dafür auch was anderes kaufen können. Genau, ihr hättet euch dafür auch was anderes kaufen können. Und deswegen, also diese Strömungen, die alles, was im Parteiprogramm steht, zur Unverhandelbarkeit erklären, die gibt es in jeder Partei. Also ich nehme das jetzt mal exemplarisch für die SPD. Es gab ja diese eine Personalliste, wo dann auf einmal das Gesundheitsministerium gelb war. Und plötzlich war dann auf einmal das Gesundheitsministerium das, an dem man das Ganze scheitern lassen muss. Oder andersrum bei den Grünen. Als
aber das dann war gesagt, doch diese Karl-Lauterbach-Bubble, oder?
Christian Lindner wird Finanzminister. Und dann musste man auf einmal verhindern, dass Christian Lindner Finanzminister wird. Also man muss ja schon den Anspruch haben oder den Anspruch des anderen verstehen, so rum, dass man sagt, okay, wenn der andere an der Regierung beteiligt ist, stellt er halt auch Minister, eventuell auch in einem Ministerium, was wir gerne gehabt hätten. Also ich hätte auch gerne ein rein rotes Kabinett gehabt, aber ich vermute, dann hätten die FDP und die Grünen auch einfach diese Koalition nicht gemacht und das gehört halt dazu und ich kann das aus Sicht der FDP verstehen, dass man sagt, das Finanzministerium ist für uns und für das, was wir angetreten sind, total wichtig und als SPDler bin ich an der Stelle jetzt erstmal entspannt, wo ich sage, okay, wir stellen den Bundeskanzler und der Bundeskanzler hat in gewisser Weise einmal die verfassungsrechtliche Richtlinienkompetenz, aber auch ein nicht zu unterschätzendes politisches Kapital, was er im Zweifelsfalle einsetzen kann, was uns oft als SPD, als Juniorpartner total wehgetan hat. Und die FDP kennt das ja auch noch, wenn sich Angela Merkel am Tag nach der Fukushima-Katastrophe hinstellt und sagt, wir steigen jetzt, nachdem wir wieder eingestiegen sind, aus dem Atomstrom aus, dann hat man da...
Das ist übrigens die größte Fehlentscheidung fürs Klima in den letzten 20 Jahren war wahrscheinlich.
Lass uns diese Debatte bitte, bitte nicht aufmachen. Es ist einfach
du kannst mir nicht, ich möchte jetzt auch keine vertiefte Kernkraftdebatte führen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Kernkraft fürs Klima schlechter ist als Kohle.
Ich möchte einfach gerne von einem Liberalen erklärt bekommen, der für Kernkraft ist, wie er das am freien Markt versichert bekommen möchte, ohne Staatshaftung.
Ja, das ist ein valides Argument. Das ist, heißt trotzdem nicht, dass Kernkraft schlechter fürs Klima ist. Aber gut, ich glaube, der Kernkraft auch im Koalitionsvertrag leider keine Erwähnung gefunden hat, soweit ich
weiß. Dass es nicht behandelt wird. Damit ist das Thema durch.
Ja, aber das ist auch einfach eine Realität, die man anerkennen muss. Also ja, wir natürlich. Sind ausgestiegen, also, egal wie man absolut. Das jetzt findet, ob man das gut findet oder schlecht. Es gibt keine gesellschaftliche Mehrheit, wieder in die Kernkraft einzusteigen. Und das Thema ist durch in Deutschland korrekt. Dementsprechend ist es aber eine unglaublich müßige Debatte, die wir immer noch führen.
Wir werden die Debatte aber auf EU-Ebene noch lange führen. Das ist nämlich halt eben der Punkt. Und da wird sich Deutschland auch mit der Kernkraft beschäftigen müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, auch wenn wir hier keine Kernkraft haben. In Deutschland ist die Kernkraft tot. Das will ja auch kein Energieversorger mehr. Also von daher, darüber muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Ich glaube, dass der Punkt vielmehr ist, dass wir uns irgendwo auf EU-Ebene einig werden müssen, welche Energie erkennen wir jetzt an als klimafreundliche Energie und welche nicht. Und was natürlich daran liegt, dass Energiepolitik halt einfach immer Sozialismus leider war und immer sein wird vermutlich. Und deswegen du immer irgendwo den Staat drin hast, der die Technologie aussucht, was ich falsch finde, aber was leider so ist. Und deshalb wird man sich darüber auch unterhalten müssen, auch auf europäischer Ebene. Dazu muss Deutschland sich irgendwie fair halten. Bin da definitiv der Meinung, dass der französische Weg gut ist. Aber das ist ein anderes Thema und hat wenig mit dieser Koalition zu tun.
Ja, und wenn, dann müsste ja auch, also das ist ja der Punkt, man müsste ja auch, wenn, müsste ja, Robert Habeck ist ja der Einzige, der das machen könnte, jetzt A, qua Amt, als wahrscheinlich kommender Klimaminister, aber auch, also die Grünen müssten das dann machen und das fände ich dann spannend, aber man hat ja auch mal gesagt, only Nixon can go to China, da wäre ich jetzt sehr gespannt drauf.
Das ganze Thema ist aber trotzdem nicht vom Tisch. Wir sind in Deutschland immer noch auf einer vernünftigen Endlagersuche. Die BGE sucht immer noch. Ich habe jetzt gerade die Ehre, wieder einen Wahlkreis bearbeiten zu dürfen, wo das ein Thema ist, der für ein Endlager in Frage kommt. Da geht es um Passau. Meine Heimat ist die Asse. Die ist bereits belastet, wie wir wissen. Und wenn jetzt in Zukunft die Linie ist, wir holen uns Strom aus Frankreich, die ja bekanntlich gerade Atomstrom sehr weit ausbauen, dann werden die Franzosen sich, da hatten die jetzt schon recht, auf europäischer Ebene schon auch irgendwo darüber unterhalten wollen. Wir versorgen euch hier gerne mit unserem Strom, aber den Müll, den müssen wir jetzt hier irgendwo schon nochmal loswerden. Und deswegen, die Debatte ist noch nicht gegessen.
Ich bin ja dafür, den einfach ins All zu schießen. Aber
50-50. Also ja, können wir gerne mal irgendwann drüber diskutieren.
Also den wirklich übrigen Müll schießen wir ins All und alles, was wir noch in modernen Reaktoren wiederverwenden können, natürlich bitte nicht.
Ich habe das Gefühl, dass auch der Weltraum in Zukunft vielleicht wichtig werden könnte und dass der Müll da im Weg sein könnte. Der ist da im Weg. Also so richtig praktisch ist das alles nicht, will aber heißen, dass das Thema einfach noch nicht vollständig durch ist, wenn gleich der Einstieg in die Atomkraft in Deutschland sehr, sehr, sehr wahrscheinlich durch ist. Und als letzter Nachsatz ist es natürlich als Sozialdemokrat anderes großes Fass, was aber damit zusammenhängt. Also wir debattieren ja häufig auf Twitter den sogenannten demokratischen Sozialismus und ein modernes Verständnis davon ist unter anderem, was ich sehr begrüße, ist, dass wir zum Beispiel kommunale Energieversorger in kommunaler Hand haben, der Name sagt es schon, und das ist etwas, was ich sehr begrüße.
Fun Fact, da habe ich in der letzten Folge kontextlos was zu gesagt, nämlich, dass ich tatsächlich wenn sich Kommunen quasi als Unternehmer versuchen, ich das von allen Staatsbeteiligungen noch am besten finde.
Ja, du Sozialist.
Also, weil nein, das ist finde, es ist immer hochproblematisch, wenn irgendein Land an irgendeinem Autokonzern beteiligt ist oder der Bund irgendwelche Flughäfen baut, aber es ist wirklich oder meint irgendwelche Schienennetze zu betreiben, aber es ist finde ich auf gerade auf kommunaler Ebene häufig noch echt das kleinste ja Problem.
Ja und nein.
Es muss nicht immer alles schlecht ausgehen. Ich habe also eine Geschichte bei uns aus Wolfenbüttel ist die, dass wir vor Jahren schon, also wir sind ein Landkreis, der zum Glück finanziell ganz gut auskommt, aufgrund einer starken Wirtschaft auch. Und wir konnten dann halt sehr frühzeitig sagen, wir haben hier ein Breitbandversorgungsproblem, wie überall in diesem Land, und wir bauen uns einfach selbst was. Bauen uns ein eigenes Netz und treten auch als eigener Anbieter auf. Das hat ganz groß nicht funktioniert. Weil man dieses ganze Störungsmanagement und so nicht in den Griff bekommen hat. Aber die Leitung war erstmal da. Und wir konnten die Leitung jetzt sehr gewinnbringend verkaufen. Und das war wirklich gut.
Aber gut, aber wo sind wir da? Da ist es dann letztendlich, dass die staatlich geschaffene Infrastruktur zu einem, in dem Fall vielleicht mal Tatsache, gewinnbringenden Preis veräußert wurde. Wir sehen es aber ja, wir brauchen nur nach Berlin gucken, die ihre Sozialwohnungen vor 15 Jahren für ein Apfel und ein Ei verschenkt haben. Und das muss man so sagen. Und jetzt für, ich möchte nicht sagen viel Geld, aber doch, es war sehr viel Geld, zurückgekauft haben. Also das ist eine Form der Kommunalwirtschaft, die ich ablehne. Und der Punkt, den Nils gemacht hat, ja, kommunale Versorger und auch so können funktionieren. Das Problem ist, dass du oft, und das ist genau das Problem, keine sauberes Beteiligungsmanagement hast, sondern die Dinger werden zwar als rechtlich eigenständiges Unternehmen hochgezogen, aber sie bekommen andauernd neue Kapitalzuschlüsse, sie bekommen eventuell sogar verbilligte Kreditprogramme, weil die Kommune dafür haftet und die Haftungsfrage von Kommunen ist eine andere als für einen Privatinvestor und so weiter und so fort. Und das ist eine
Marktverzerrung. Ja, und du hast halt auch oft dieses Problem. Ja, absolut. Das musst du raushalten und du hast halt auch oft das Problem, dass solche kommunalen Unternehmen auch häufig einfach nur geschaffen werden, um irgendwelche ehemaligen Bürgermeister und Stadträte mit irgendwelchen netten Posten zu versorgen. Das ist halt leider faktisch so und da muss man natürlich dieses ganze Gekungel auch abstellen. Aber ich sage nur, dass ich es grundsätzlich von allen Formen des staatlichen Beteiligungssozialismus für den noch am mit einer Marktwirtschaft vereinbarsten.
Man kann das schon verargumentieren.
Das ist der Punkt.
Ja, wobei das Ganze eben schon auch mit Problemen einhergeht. Also im Endeffekt zwei Beispiele. Einmal RWE im Rheinland. Da sind enorm viele Kommunen dran beteiligt. Ich meine, es sind knapp 90 Stück. Nagelt mich nicht auf die einzelne Zahl fest.
Ja,
aber
da
fest.
Hast du ja, das ist ja...
Und
die Höhe ja, ist ungefähr 15% des Stammkapitals. Das war, glaube ich, das letzte Mal, als ich geguckt habe.
Ungefähr
aber das
15%,
ist doch quasi ein großes
das
Kartell.
Kommt hin.
Da hast du doch das ist doch einfach ein staatlich geschaffenes Kartell dann.
Ja, vor allem hast du eben das Problem, dass diese Kommunen dann natürlich durch ihre Anteilschaft bedingt nicht wirklich viel Interesse an einem Kohleausstieg haben, der aber im Zweifel eben klimapolitisch sinnvoll ist. Und ein zweites Beispiel, das dann weniger lokal oder kommunal als mehr regional ist Nord Stream 2 in Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland bedeutet das einen ganzen Haufen Geld. Für die Bundesrepublik Deutschland bedeutet es eine zweite Gaspipeline, während wir eigentlich den Ausstieg aus dem Gas bräuchten. Und bedeutet es eine Abhängigkeit von Russland, die auch sicherheitspolitisch hoch bedenklich ist. Und das sind aber eben nicht die Interessen, die das Land hat, sondern das sind die Interessen, die wir auf Bundesebene haben. Und das läuft dann den finanziellen Interessen der Kommunen und im Zweifel des Landes Mecklenburg-Vorpommern entgegen.
Ich möchte da mal eine Frage stellen. Also John hat für mich einen sehr interessanten Punkt gerade aufgeworfen, hat gesagt, wir müssen aus dem Gas raus. Das hat John eben gesagt, wir müssen aus dem Atom draußen bleiben. Das kann man ja alles argumentieren. Wir müssen aus der Kohle raus und das relativ schnell, weil das ist ja wirklich Dreckschleudern. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ich frage mich, wie wollen wir denn unsere Versorgungssicherheit?
Da hat der Koalitionsvertrag eine interessante Antwort drauf. Und zwar möchte der
Koalitionsvertrag sagt idealerweise.
Und das ist einer meiner Hauptkritikpunkte. Aber der Koalitionsvertrag sagt auch, wir möchten bis 2030 80% des deutschen Energiemixes aus erneuerbaren Energien haben. Das bedeutet, natürlich, wir müssen ausbauen, wir müssen Genehmigungsverfahren vereinfachen. All diese Geschichten, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz an Dingen dran, die passieren müssen. Aber am Ende ist die Antwort runtergebrochen mit allem, was eben dranhängt, Ausbau erneuerbarer Energien, und zwar ganz, ganz massiv.
Weißt du, was der Punkt bei dem idealerweise ist? Dieses 2030 wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wird gehalten. Oder würde zumindest marktgeregelt definitiv gehalten, weil der europäische Emissionshandel den Kohlestrom schon jetzt so teuer macht, dass er kaum noch irgendwie profitabel betrieben werden kann. Es wird am Ende so sein, dass die Kohlekraftwerke reihenweise abgeschaltet werden von den Betreibern und der Staat die Betreiber bezahlen muss, dass sie die Kohlekraftwerke eben für schlechte Zeiten, für Versorgungsengpässe noch am Netz behalten. Natürlich nicht alle, aber wir werden am Ende die Kohle, solange wir nicht den Ausbau von erneuerbaren Energien haben, dass wir damit vor allem mit dem natürlich auch durch Elektrifizierung im Verkehr etc. pp. Massiv steigenden Strombedarf, dass wir eben diesen Gap nicht decken können. Und da werden wir sicherlich Kohle brauchen. Da werden wir, ob wir die Kohle jetzt aus deutschen Kohlekraftwerken holen oder ob wir Kohlestrom aus Polen zukaufen, ist egal. Aber am Ende...
Das ist nicht egal, weil der Polenstrom ist nämlich
Der Polenstrom deutlich, ist natürlich deutlich...
deutlich schmutziger.
Deutlich schmutziger, aber wenn wir... Ja, aber wenn wir dafür allerdings die deutschen Kraftwerke dann irgendwann abschalten können, aber ich denke zum Beispiel, wenn man das Kraftwerk in Datteln dann jetzt einfach noch länger laufen lässt, das ist ein hochmodernes Kohlekraftwerk, was halt eben im Verhältnis, natürlich ist immer noch eine Dreckschleuder, aber im Verhältnis zu alten Kohlekraftwerken eben entsprechend in Anführungszeichen sauberer ist, ich glaube, dass das ein sehr vertretbarer Weg ist und da muss man nicht den 100% Cut 2030 setzen, auch wenn der Markt ihn wahrscheinlich sogar früher setzen würde. Aber was ich total unredlich finde, was aktuell jetzt nämlich ja von CDU-Seite gemacht wird, teilweise von Kretschmer in Sachsen zum Beispiel, hinzugehen und den Gewerkschaften zu sagen, geht dagegen auf die Barrikaden. Das ist die größte Lüge, die man den Beschäftigten da einschenken kann, und das sage ich jetzt als Liberaler, Achtung, nicht als Sozi hier in der Runde, dass man den Beschäftigten dort einfach nicht mal reinen Wein einschenkt und sagt, Leute, eure Arbeitsplätze sind irgendwann um 2030 weg. Und das regelt der Markt und das muss man nicht mit irgendwelchen planwirtschaftlichen Ausstiegsdaten regeln.
Also ich glaube, wir müssen
das ist tatsächlich eine interessante.
Entschuldigung, wir müssen nochmal ganz kurz zurück. Es gibt, glaube ich, zwei wichtige Punkte. Im Koalitionsvertrag stehen zwei Dinge drin, die ich richtig halte. Also einmal, dass wir versuchen wollen, vor 2030 aus der Kohle auszusteigen und dass wir zur Sicherung der Grundlast, und das ist ein essentielles Thema für die Versorgungssicherheit, gerade in kritischer Infrastruktur, ich denke an Krankenhäuser etc. pp., in Gaskraftwerke einsteigen wollen. Und da ist der sehr, sehr intelligente Punkt, und das ist Tatsache ein Punkt, über den ich auch schon mit Leuten aus der Energiebranche gesprochen habe. Es geht darum, alle Gaskraftwerke, die neu gebaut werden und auch bestehende umzurüsten, um sie H2-ready zu bekommen, also letztendlich Wasserstoff-ready. Denn, wie Nils eben schon gesagt hat, wir haben in den nächsten 10 Jahren einen Shift in unserem Energiemix, und zwar wie sich unser Energieverbrauch von der Primärenergie, also letztendlich Brennstoffe, Treibstoffe etc. pp. Hin zu sekundär letztendlich Stromverbrauch entwickeln wird. Und wir haben da massiven Verschub alleine im Mobilitätssektor von Kraftstoffen, von fossilen Kraftstoffen hin zu Elektro. Und damit man diese gesamte Sache letztendlich stabil bekommt, ist es notwendig, kurzfristig in Gas einzusteigen. Mittelfristig brauchen wir dann aber Tatsache eine Alternative dafür. Und dafür ist Wasserstoff gar nicht so eine doofe Idee. Momentan haben wir das Problem mit Wasserstoff. Wir können ihn in Deutschland, werden wir ihn auch perspektivisch nicht kostendeckend produzieren können. Was aber richtig ist, dass man in diesen großtechnischen Anlagen durchaus die Effizienzgrade hat, um sie aus anderen Bereichen der Welt zu importieren. Ja, dann wird Deutschland immer noch nicht energieunabhängig sein, aber das ist sowieso ein Traumszenario, dass Deutschland jemals primär- und sekundärbedarfsmäßig unabhängig ist. Das wird nicht passieren.
Das sollte daran auch in einer globalisierten Welt wirklich
erstrebenswert
sein. Also das ist so ein bisschen der
genau.
Punkt. Also ich finde es besser, wir holen uns Wasserstoff aus Afrika, der günstig ist und irgendwie auch schnell zu bauen, als wir fangen jetzt irgendwie an, hier uns die komplette Nordsee mit Windrädern zuzupflastern, was auch irgendwo notwendig sein wird in einem gewissen Maße, aber man muss ja auch immer schauen, was irgendwo auch ökonomisch sinnvoll ist.
Wir haben das Thema Klima, glaube ich, in ausreichender Breite diskutiert. Also wir sind uns alle einig, das macht einen Schritt nach vorne, dieses Programm. Es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle, wie das mit Koalitionsverträgen immer ist, von der Wirklichkeit überholt. Also ich mache jetzt 10 Jahre lang, bin ich Parteimitglied und bin relativ nah dran, würde ich mal behaupten. Jeder Koalitionsvertrag, den ich mit abgestimmt habe, hat sich am Ende irgendwo an der Realität dann doch nochmal anders dargestellt. Also wenn ich überlege, was im letzten Koalitionsvertrag zum Thema Klima gestanden hat und was dann trotz Union draus geworden ist, war ja auch eine ganz andere Geschichte, weil auch da gesellschaftlicher Druck dann einfach irgendwann entstanden ist. Man hat sich dann nochmal hingesetzt, hat unzureichend an der Stelle, aber man hat mehr gemacht, als man ursprünglich vereinbart hatte. Und so muss sich eine Koalition natürlich auch verstehen, dass man auf wichtige Themen, die vielleicht wissenschaftlich oder aber auch gesellschaftlich sich überholen, auch entsprechend reagiert. Und deswegen, also ich denke, da können wir uns alle hinter versammeln. Das Programm ist ein Schritt nach vorne. Der eine sagt, das muss ich jetzt aber erstmal versuchen, irgendwie sozial abgefedert hinzubekommen. Der andere sagt, okay, es geht an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht weit genug.
Ja, das ist doch eine ganz gute Zusammenfassung. Also der Koalitionsvertrag ist, das habe ich eben auch schon gesagt, im Klimakapitel gut. Wir haben nur das eine Problem, gut reicht nicht. Wir brauchen einen 1,5-Grad-konformen Koalitionsvertrag. Und sagen wir es, wie es ist, ob wir 2045, 2060 oder 2100 klimaneutral sind, ist da völlig egal, solange wir CO2-Budgets einhalten. Und das ist das, was passieren muss. Und ich denke, dass da eben auch gesellschaftlich gerade viel passiert. Der Kohleausstieg 2030 ist was, was durchaus auch auf der Straße erkämpft wurde. Und ich denke, dass die Realität da vielleicht tatsächlich noch mal einiges mehr bewegt, als auf diesem Papier steht.
Das war das Schlusswort zum Thema Grün. Ich würde gerne das Thema Sozialstaat noch mal aufgreifen. Also das war ja ein Punkt, wo sich alle Parteien im Grundsatz erstmal einig waren. Okay, genau, da muss was passieren. Hartz IV ist jetzt nicht die Lösung für irgendein Problem, sondern es schafft mehr Probleme, als es löst. Vor allen Dingen ist es 20 Jahre alt gewesen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns endlich darauf geeinigt haben, dass man es umbaut. Und
wobei es damals, das möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, es war damals eine sehr richtige Reform der rot-grünen Koalition.
Es war
die beste Reform.
Es war für meine Partei erstmal eine sehr schwierige Reform und es hätten in der Retrospektive, kann man das immer jetzt relativ einfach sagen, das und das hätte man früher einführen müssen. Wenn wir das Ganze so auf die Schiene gesetzt haben, wie wir es heute verhandelt hätten, wäre es definitiv besser gelaufen, auch für die Menschen, die davon betroffen sind. Jetzt muss man aber sagen, wir haben uns hingesetzt, wir haben was Neues vereinbart und ich habe mir das Kapitel sehr, sehr genau angeguckt. Es ist für mich sehr, sehr viel Richtiges drin. Das Bürgergeld ist nicht, wie es von manchen Menschen, die dieser Ampel generell skeptisch gegenüberstehen, verschrien ein gelb-rot-grün angemaltes Hartz IV, sondern es hat wirklich signifikante Punkte alleine in dieser Vertragsfassung. Es kommt am Ende ja immer sehr auf die Details an, wo man wirklich sagen kann, daraus kann was Gutes werden. Jede Partei musste irgendwo Zugeständnisse machen, aber ich denke, gerade an dem Punkt hat man sich sehr zusammengerauft und geguckt, was steht Gutes in den aktuellen Wahlprogrammen und was kann man daraus übernehmen. Und für mich ist jetzt einfach was bei rausgekommen, wo ich sage, Punkt 1, wir haben nicht mehr die sofort harte Härte nach einem Jahr Arbeitslosengeld. 1, gefällt man in dieses System und es ist alles weg. Dein etwas zu teures Auto ist weg, dein Haus, deine Eigentumswohnung ist weg, deine Wohnung, die du vielleicht vorher 15 Jahre lang bewohnt hast, ist nicht sofort weg. Man schafft einen Übergang, in dem man vielleicht auch sich dann auf neue berufliche Herausforderungen qualifizieren kann. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Und letzter wichtiger Punkt von meiner Seite, wir holen Kinder aus einem System, das für erwachsene Erwerbstätige geschaffen wird. Und das ist ein so elementar wichtiger Punkt. Man nimmt einen Regelsatz für einen erwachsenen Erwerbslosen und bricht den runter auf ein Kind. Und das ist für mich den größten Dulli-Mist, den wir an der Stelle gemacht haben. Und der wird jetzt endlich nach 16 Jahren Blockade von der Union von uns korrigiert und da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
Und der zweite Punkt, den ich unglaublich wichtig finde, ich beschwere mich regelmäßig und leidenschaftlich gerne über unsere Steuern und Abgaben. Und wenn ich in die letztendlich Zuverdienstgrenzen, die dort für Familien und auch für Menschen in diesen Bedarfsgemeinschaften gegolten haben, reingucke, dann ist das eine unglaubliche Frechheit, dass dort Menschen mit 80% belastet werden. Man kann 10 Millionen Euro Einkommen in Deutschland haben und wird nicht mit mehr als 50% belastet. Und dass diese Menschen, die es wirklich schwer haben, dort so über den Tisch gezogen werden und so anreizfeindlich letztendlich behandelt werden, dass das so lange bestehen konnte, das ist ein echter Skandal und dass dieser Punkt endlich gestrichen wird. Es ist unglaublich notwendig. Es kommt leider zu spät, aber es kommt. Und das ist wichtig.
Es ist halt auch eine absolute Arbeitsverhinderungsmaßnahme, ne? Diese Zuverdienstgrenzen. Aber um auch nochmal auf den Punkt mit dem Kinderchancengeld mit der Kindergrundsicherung einzugehen. Es ist tatsächlich, das ist mir aufgefallen, während der Koalitionsverhandlungen, ich glaube sogar schon, ich glaube, es stand im Sondierungspapier schon ja drin, dass sie kommen soll, während der Sondierungsgespräche, da hieß es dann, ja, Grüne und SPD wollen die Kindergrundsicherung, aber da wird es mit der FDP knallen. Da habe ich mich wirklich gefragt, sag mal, habt ihr
die Antwort ist nein.
Wahlprogramm nicht gelesen? Die FDP steht seit Jahren für das Kinder... Die FDP steht seit Jahren für das Kinderchancengeld und ich bin da kein Fachexperte, aber so was ich mitbekommen habe, sollen die beiden Konzepte wohl relativ nah beieinander sein sogar. Das ist sowieso ein Punkt, ohne jetzt groß von dem Sozialstaatsthema weggehen zu wollen, aber es ist sowieso ein Punkt, dass mir teilweise aufgefallen, dass wirklich während der Verhandlungen Konflikte herbeigeschrieben wurden, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, die existieren so nicht. Wir sehen jetzt ein Migrationskapitel, das hätte fast auch im FDP-Wahlprogramm stehen können und wahrscheinlich fast auch im SPD-Wahlprogramm, aber da wurden Konflikte herbeigeschrieben, medial, die es so nie gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das nur mir aufgefallen ist, aber es ist teilweise wirklich sehr verzerrt wiedergegeben worden, was die Parteien eigentlich wollen.
Aber dazu muss man ja auch sehen, es war für die Medien, glaube ich, gar nicht so einfach und vermutlich auch ein Novum, dass es aus diesen Koalitionsverhandlungen wirklich absolut keine Informationen gab und irgendwas musste man halt schreiben. Meine Lieblingsschlagzeile war aus irgendeinem Bildartikel, dass ins Willy Brandt-Haus jetzt Pizza geliefert wurde. Weil einfach nichts anderes zu berichten war. Und ich finde, das spricht schon für eine sehr, sehr hohe Qualität.
Haben Sie nicht über das Trinkgeld auch?
Die haben sogar berichtet, welche Sorten.
Haben die nicht auch über das Trinkgeld was geschrieben nach dem Motto? Und es gab nur 5 Euro Trinkgeld oder so?
Laschet und Merkel waren Kaffee trinken, glaube ich, am Samstag vor der Wahl, vor irgendeinem Wahlkampfauftritt und. Ich glaube, die Sekretärin von Frau Merkel hat bezahlt und hat kein Trinkgeld gegeben. Und dann hat die Bild 5 Euro Trinkgeld in dem Café hinterlassen. Das war, glaube ich, der Punkt. Aber nee, es gab tatsächlich diese Aktion, dass eine Pizza ins Willy Brandt-Haus geliefert wurde. Wobei das ist ja nichts ganz Neues. Also wenn man sich an die Balkonfotos erinnert, wo 2017 dann auch quasi auch von jeder Zigarillo-Pause berichtet wurde. Wobei das natürlich auch teils bewusst inszeniert war. 2017 muss man natürlich...
Muss auch klar sagen, ne? Also Armin Laschet hat die nicht auf Lunge geraucht. Einfach nur, damit das nochmal alle gehört haben.
Ja, wichtiges Thema. Ich muss tatsächlich sagen, also Armin Laschet natürlich jetzt einer der großen Verlierer dieser Bundestagswahl. Ich muss sagen, er ist, glaube ich, aktuell der einzige Mensch in der CDU, der sowas wie ein bisschen anständige Oppositionsarbeit macht und nicht nur links-gelb, ihr wollt alle unsere Kinder töten und die Ehe abschaffen, so gefühlt. Also da muss ich sagen, habe ich einfach immer noch großen Respekt vor ihm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
Lass uns noch einen Moment beim Koalitionsvertrag bleiben.
Ja, gerne.
Und wir gehen, ich verspreche es auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, wir kommen gleich nochmal auf die Union in epischer Breite zu sprechen.
Das ist dann der Moment, in dem alle abschalten.
Henrik, was war denn dein Thema im Koalitionsvertrag?
Es gab gar nicht so sehr das eine Thema, weil ich mich einfach über so viel gefreut habe. Ich habe mich aber heute schon genug gefreut. Ich würde gerne mal was rausarbeiten, wo ich sage, das ist noch etwas, wo man vielleicht auf einer Mission bleibt. Das ist für mich immer dieses Herzensthema sachgrundlose Befristung. Weil die sachgrundlose Befristung ist halt einfach, wie der Name sagt, sachgrundlos. Es gibt keinen Grund. Es ist einfach nur es ist einfach nur nervig für den Arbeitnehmer und maximal komfortabel für den Arbeitgeber. Und hier ist im Koalitionsvertrag eine Einschränkung getroffen worden, das muss man fairerweise sagen, dass man sich beim Bund erstmal dafür einsetzt, dass es dort keine sachgrundlose Befristung mehr gibt, also bei sich selbst, das ist schon mal Punkt 1. Und dann wird man jetzt die Kettenbefristung insofern angehen, als dass man sie auf 6 Jahre beschränkt, also maximal 6 Jahre beim gleichen Arbeitgeber und nur in begrenzten Ausnahmen ein Überschreiten dieser Höchstdauer möglich sein wird. Ich ahne schon, dass da wieder Missbrauch im Haus sein könnte, weil man dann halt einfach irgendwie die Tochter-Tochter-Tochter-Firma nutzt oder ein ähnliches Konstrukt bildet. Aber ja, also das ist so ein bisschen so ein Schmerz, der geblieben ist. Sehr gefreut habe ich mich beim Thema Sozialstaat, dass wir jetzt wirklich bei den Sanktionen eine große Mauer durchbrochen haben. Vor allen Dingen bei den unter 25-Jährigen, die ja bisher wirklich runter zu sanktionieren waren, bis auf wirklich, ich glaube, absolut null. Ich glaube, da gab es nicht mal mehr irgendein Gutschein oder ähnliches mehr, einfach durch diese willkürliche Grenze ab 25 Jahre. Und die Forschung hat uns da ganz klar gesagt, recht frühzeitig schon eigentlich gesagt, diese Leute verlieren wir nicht nur in dem System der Grundsicherung, sondern die verlieren wir als Staat gänzlich. Die haben zu einem großen Teil nie wieder Vertrauen in eine staatliche Institution, weil wir denen wirklich jede Chance wegnehmen. Dass das weggefallen ist, ist sehr gut. Und dass wir auch sonst Sanktionen abgebaut haben und die Vertrauenszeit von 6 Monaten eingeführt haben. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das auswirkt. Ja, also generell einfach nochmal ein wirklicher Fortschritt an der Stelle. Aber sachgrundlose Befristung bleibt für mich immer wichtig.
Ja, sachgrundlose, ich möchte einmal darauf eingehen bei der sachgrundlosen Befristung
auch wichtig.
Nee, ich finde die nicht wichtig, aber ich möchte einmal kurz Henrik an einer Stelle nicht korrigieren, aber einen Begleithinweis geben. Sachgrundlose Befristungen sind aktuell schon eingeschränkt und zwar deutlich stärker als 6 Jahre. 6 Jahre bezieht sich dann aber auf zum Beispiel wissenschaftliche Mitarbeiter auf Projektstellen und sowas. Die werden auch von Projekt zu Projekt zu Projekt beim gleichen Arbeitgeber befristet. Das ist dann halt mit Sachgrund, ist aber für den Arbeitnehmer an der Stelle auch totaler Mist. Und gerade wenn das Geld aus öffentlicher Hand kommt, finde ich das einfach nicht in Ordnung. Ich möchte mich aber bei der generellen Kritik nochmal anschließen. Es gibt einen Punkt, wo das die sozialdemokratische Seele ein bisschen blutet und das ist die Arbeitszeitverlängerung.
Ja. Es ist so gut, dass es endlich kommt.
Jetzt lasst Nixon mal nach China gehen. Ich erkenne an, dass unser aktuelles Arbeitszeitgesetz nicht mehr in Gänze die Arbeitswelt erfasst, die wir aktuell vorfinden. Das Arbeitszeitgesetz ist ein sehr schwerfälliges Gesetz. Jeder, der da mal mit arbeiten durfte, hat so seine Freude damit. Aber, und das ist der Grund, warum wir Sozialdemokraten da ums Verrecken nicht drangehen wollen. Jedes Mal, wenn wir auch nur ein Mosaiksteinchen aus dieser Mauer Arbeitszeitgesetz rauslösen, entstehen da Missbrauchspotenziale, die genutzt werden, die sind unwahrscheinlich. Da kommt niemand, der dieses Gesetz schreibt, drauf, dass man das so dann missbrauchen kann. Und deswegen sagt man, okay, da wollen wir nicht dran. Jetzt habt ihr gesagt, wir wollen da dran. Und wir haben aus meiner Sicht einen sehr, sehr klugen Kompromiss geführt.
Wir haben einen
sehr, sehr... Der Kompromiss ist toll.
Wir haben, also man muss
nämlich dazu sagen... Da von der Höchstarbeitsdauer jetzt im Rahmen eines Pilotprojektes mit einer anschließenden Evaluation nur abgewichen werden, wenn ein entsprechender Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, die zwischen Betriebsrat...
Also es gilt nur für tarifgebundene Unternehmen. Man muss sagen, ich halte das, es nennt sich ja jetzt Experimentierräume. Und es ist ja, glaube ich, auch eine Evaluation vorgesehen. Ich glaube, wenn man jetzt sieht, dass das so funktioniert und dass nicht plötzlich alle Unternehmen anfangen, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszubeuten, dass das durchaus eventuell auch die Sozialdemokratie verstehen könnte, dass ein Arbeit, also es gibt ja, wir haben ja zwei Optionen. Die eine Option ist, wir lassen das Arbeitszeitgesetz so. Das bedeutet am Ende, die Unternehmen, die sich dran halten, halten sich dran. Und die anderen Unternehmen interessiert
das. Nein, das ist aber keine Rechtfertigung für den.
Ja, aber das ist doch, es ist doch ein Gesetz. Also wenn ihr dieses Gesetz so behalten wollt, dann müsst ihr das doch auch, müsst ihr es doch auch durchsetzen. Ich finde es gut, dass ihr es nicht durchsetzt. Keine Frage. Ne, weil ich das Gesetz sehr schlecht finde. Aber es ist doch am Ende wirklich relativ absurd, dass man nicht abends um 21 Uhr noch eine E-Mail lesen und am nächsten Morgen um 8 Uhr im Telefonat sein darf. Das kann ja nicht der Sinn
der Sache sein. Aber witzig fände ich ja, wenn das Ganze dazu führt, dass die FDP sich jetzt dafür einsetzt, dass mehr tarifgebundene Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber existieren, um damit...
Genau, okay, können wir ja mal den Case aufmachen. Können wir mal machen. Also, ich bin in einer Branche, in der gibt es keine Tarifverträge und ich werde in meinem verfickten Leben auch keinen unterschreiben. Das wird nicht passieren.
Nee, den unterschreibst du auch nicht.
Ja, es spielt auch keine Rolle, ob ich würde auch bei keinem Unternehmen anfangen, das tarifgebunden ist, weil die alle Scheiße bezahlen im Vergleich zu dem, was ich verdiene. Das ist einfach so. Das heißt, das Problem ist, dass ihr mal wieder die Branchen, die davon wirklich betroffen sind und die davon wirklich profitieren würden, wenn man da Ausnahmen machen würde, wie zum Beispiel Rechtsberatung, Steuerberatung, Unternehmensberatung etc. pp., die habt ihr da komplett wieder rausgelassen.
Aber noch eine ganze Menge andere Leute, Leon.
Ich habe es jetzt mal zusammengefasst, weil das auch typischerweise die Branchen sind, die, und jetzt kommt nämlich mein Punkt, über entsprechende Dynamiken im Arbeitsmarkt verfügen, wo der Arbeitnehmer im Prinzip diktieren kann, was er tut. Und das ist genau mein Punkt. Und was jetzt nämlich das Problem ist, es gibt in diesen Branchen keinen Tarifvertrag, weil die meisten Beschäftigten auch einfach keinen wollen, weil es viel zu inflexibel ist. Und das nächste ist, warum habt ihr das nicht einfach an zum Beispiel die Beitragsbemessungsgrenze gekoppelt? Wer mehr als die Beitragsbemessungsgrenze verdient, kann ebenfalls
an diesen Dingen profitieren. Nein, Leon, das ist doch mega ungerecht, wenn du sagst flexible Arbeitszeiten und den freien Nachmittag mit den Kids und abends nochmal arbeiten, nur für Leute, die genug verdienen. Also das ist, nein.
Naja, aber das Problem ist,
die Möglichkeit gibt es ja auch jetzt schon. Also,
außerdem stellen wir es gerade da, als ob nur Menschen, die viel verdienen, dann davon profitieren könnten, als wäre es, und jetzt sind wir nämlich bei eurem Wording, gut, dass wir Arbeitszeitgrenzen aufweichen.
Ja, natürlich ist das gut.
Also ja, es gibt Arbeitszeitmodelle. Wir haben Arbeitszeitmodelle, das muss ich euch mal, ich komme ja ursprünglich, habe ich mal im Einzelhandel gearbeitet und ich habe bei einem sehr guten Arbeitgeber, was Arbeitszeit geht, gearbeitet. Ich hatte aber auch andere Leute in der Klasse, die kamen so von Rewe, Filialist, Franchise-Nehmer XY. Und die hatten dann Arbeitszeitmodelle, wo die morgens um 6 Uhr anfangen durften, haben dann bis 10 Uhr gearbeitet, hatten dann eine dreistündige Pause und durften dann ab 13 Uhr nochmal knechten. Und das sind Arbeitszeitmodelle, für die ich auf keinen Fall die Tür und das Tor öffnen möchte, weil dann ist Work-Life-Balance nämlich im Arsch.
Für diese Arbeitszeitmodelle würde ich auch meine Haustür nicht öffnen. Muss ich jetzt... Ganz
ehrlich, es ist eben auch eine komfortable Situation, ja, deine Haustür dafür nicht öffnen zu müssen.
Ja, aber deshalb sage ich ja, es muss ja einen Trenngrund geben. Und deshalb war meine Idee zu sagen, okay, ich sehe und es ist auch Tatsache notwendig, dass in vielen Branchen einfach das Machtgefüge ein anderes ist, als in Branchen, die typischerweise mehr als diese 8 Stunden arbeiten oder auch arbeiten wollen. Das ist nämlich der entscheidende Punkt.
So. Es geht ja gar nicht darum, dauerhaft mehr zu arbeiten. Das ist ja gar nicht der Punkt an der ganzen Geschichte, sondern es geht darum, die Arbeitszeit flexibler zu verteilen auf verschiedene Tage.
Also ich muss einfach sagen, mich hat es unglaublich frustriert, weil es einfach weiterhin dazu führt, dass man an diese starren 8 Stunden Höchstarbeitszeit oder 10, um genau zu sein, gebunden ist und immer um die herum arbeiten muss. Und das ist sehr, 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 sehr nervig, weil...
Für Menschen, die so wie du sehr viel Freude an ihrem Job haben.
Ja, deshalb muss es ja ein Unterscheidungskriterium geben.
Genau, und deswegen lass uns jetzt erstmal die Experimentierräume, ich finde dieses Wort so toll, nutzen. Wir setzen uns dann hin und gucken uns das Ganze nochmal in 2 Jahren an. Vielleicht machen, sagen ja auch uns die Gewerkschaften, da habt ihr uns ein total tolles Instrument mit an die Hand gegeben. Kann ich mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen, dass die das sagen. Aber denen vertraue ich jetzt erstmal insoweit, dass die mit dem mit der aktuellen Regelung, die wir jetzt schaffen, verantwortungsvoll umgehen. Und wenn irgendwann sich dann auch für Steuerberater oder für Rechtsanwälte Tarifverträge gründen, um genau das zu ermöglichen, fände ich das total toll.
Genau,
ich würde das schon. Mehr Tariffindung, da geht mir immer das Herz auf.
Dass wir die Experimentierräume von den Tarifverträgen lösen. Aber
genau, das wäre der Punkt.
Darüber können wir uns in 2 Jahren ja nochmal unterhalten, wenn die Evaluation ansteht und wir werden das sicherlich dann auch gemeinsam evaluieren.
Mit Sicherheit. Kanzlermehrheit, Folge, was hat's Jahr? 52 Wochen, 12 Monate, Folge, ich sag jetzt mal 36. 30. Sitzen wir dann hier und evaluieren gemeinsam das Arbeitszeitgesetz. Ich bin gespannt, wie das dann ist und ob wir dann vom Ministerium schon dafür finanziert werden, dass wir das hier evaluieren.
Du meinst also noch 36 Monate lang Excel-Tabellen pflegen, damit es immer passt.
Ja, genau. Gut, weitere total wichtige Punkte.
Ja, Sozialstaat. Oder Nils, mach
ich du möchte mal. Ein so bisschen Querschnittshighlight einfach mal bringen, weil ich fand einfach diesen Satz im Sondierungspapier einfach schon so impressive, dass man sagt, man möchte einfach die rechtliche der gesellschaftlichen Realität anpassen. Das ist, glaube ich, einfach in so vielen Bereichen. Das geht los natürlich bei einem Paragraph 219a, der gestrichen wird. Das geht darüber, dass zwei Frauen, die gemeinsam ein Kind bekommen, natürlich selbstverständlich beide Mütter im Rechtssinne sind und so weiter. Es gibt so viele gesellschaftspolitische Dinge, die einfach in 16 Jahren Union so unglaublich lange liegen geblieben sind, die wir jetzt endlich mal anpacken können. Dazu sind natürlich, also dazu zählen bürgerrechtliche Themen. Das ist das Familienrecht. Das sind so viele verschiedene Dinge, die ich werde sicherlich, wenn ich jetzt anfange, irgendwie alles aufzuzählen, sicherlich viel zu viel vergessen. Deswegen einfach nur mal so diesen Punkt. Das ist auch teils in ganz verschiedenen Abschnitten im Koalitionsvertrag. Aber da habe ich wirklich einige Sachen gelesen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
Ja, alleine sowas. Also wir erleben, dass Ärzte und Ärztinnen dafür verurteilt werden, dass sie sachlich über Schwangerschaftsabbruch informieren. Und dass es nicht möglich war, in der vergangenen Regierung ein Gesetz zu schaffen, was das verhindert. Und dann immer mit diesen Strohargumenten, wir sehen dann Werbetafeln, wo Ärzte für Abtreibungen werben. Also wie infantil möchte man die Debatte gestalten? Es ist übrigens nach der Berufsordnung der Ärztekammer verboten zu werben, werblich für Eingriffe, also anpreiserisch.
Übrigens mal eine ganz dumme Frage, jetzt mal ohne jetzt gegen diese Berufsordnung damit unbedingt direkt argumentieren zu wollen, aber würdet ihr jetzt, stellt euch mal vor, ihr sucht nach einem Arzt für einen derart intimen Eingriff. Es muss ja auch, also wir sind, glaube ich, jetzt nicht in der Lage, hier darüber zu diskutieren, zu welchem Abtreibungsarzt man gehen würde. Aber es gibt ja auch bei Männern nicht vergleichbare, aber auch sehr intime Eingriffe. Würdet ihr zu einem Arzt gehen, der sich Plakate mit großer Werbung an die Straße stellt? Wahrscheinlich
Nein.
Eher nicht.
Nein. Also ist das in irgendeinem, mir würde jetzt auch kein Land einfallen, in dem das für irgendeinen Eingriff, der wirklich über eine kosmetische Behandlung hinausgeht, in irgendeiner Weise normal wäre. Und deswegen halte ich es auch an der Stelle für total wichtig. Gut, auch nochmal, wenn wir schon sensible Themen gerade streifen, ist, dass das Thema Sterbehilfeeingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Nach 2 Jahren, an denen Jens Spahn dieses Urteil jetzt einfach ignoriert hat, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, sich ein Urteil unseres größten Gerichtes vorlegen zu lassen und dann einfach strack darüber hinwegzugehen, finde ich, zeigt auch einen gewissen Grad an, wie man manche Institutionen schätzt, wenn man mal nicht das Urteil bekommt, was man möchte. Und das hat man jetzt sehr verantwortungsvoll im Koalitionsvertrag thematisiert. Auch da werden wir über das Thema Gewissensentscheidung nochmal sprechen. Und wirklich, wirklich gut, dass das in so einer Konstellation jetzt endlich mal möglich ist. Und das zeigt mir auch persönlich, unabhängig von dem, was wir inhaltlich verabredet haben, dass man eine Koalition bilden möchte, die sich irgendwo an diesem Punkt Fortschrittskoalition, was wir ja, wie wir es ja nennen, auch dran langhangeln und nicht irgendwie nur so der kleinste gemeinsame Nenner und keiner gibt auch nur ein Stückchen nach, weil es dann wieder als Niederlage ausgelegt wird. Und das sollten wir aus meiner Sicht ganz dringend vermeiden, von Niederlagen einzelner Koalitionspartner zu sprechen. Gerade auch wir selbst, weil ich denke, diese Regierung handelt gemeinsam. Und Lindner hat das gut zusammengefasst und hat gesagt, ein Minister wird nicht der Minister der FDP, nicht der Minister der SPD, sondern ein Minister der Bundesrepublik Deutschland. Und genau so sollte eine Regierung handeln und nicht in diesem Lager denken, wie wir das jetzt 8 Jahre lang uns zu Gemüte geführt haben. Henrik kann davon auch ein Lied singen, wie toll das jetzt gerade ist. Er erlebt das in Niedersachsen ja auch nochmal.
Ja, es ist halt einfach... Es hat so nichts wenig Konstruktives an sich und es setzt halt so überhaupt nichts an guten Energien frei, wenn zwei Koalitionäre sich die ganze Zeit einfach nur belauern, sich überhaupt nichts gönnen und einfach auch permanent im Blick haben müssen, wie sie irgendwie wieder vor den anderen kommen und einfach nur hoffen, dass diese 4 Jahre demnächst rum sind. Es ist wirklich ein ganz, ganz unproduktiver Zustand bei all dem, was man dann vielleicht zwischendurch doch nochmal rumkriegt an Formelkompromissen. Aber wenn man so überhaupt nicht den Geist hat und eine Mission hat, dann ist es halt auch echt wirklich, also ich bin so froh, dass es rum ist, wirklich.
Das glaube ich. Ich glaube, nicht nur du als involvierter und informierter ist froh darüber, dass diese große Koalition ihr Ende gefunden hat und hoffentlich dann nächste Woche vollständig beendet ist. Ich bin da auch sehr froh drüber, da kann nämlich wirklich was draus werden. Es gibt noch ein Thema im Bereich Sozialstaat, das mir am Herzen liegt, wo wir noch drüber sprechen müssen. Ganz dringend. Denn da muss ich sagen, das ist der einzige Punkt in diesem ganzen Vertrag, wo ich enttäuscht bin. Und zwar, oh Wunder, ist das Thema Altersvorsorge. Wenn man da reinguckt, dann kommt man nämlich genau zu dem, was gerade gesagt wurde, einem Formelkompromiss. Denn mehr ist da leider nicht zustande gekommen. Wir haben das Versprechen von Olaf Scholz, dass das Rentenniveau nicht sinken wird und dass der Beitragssatz nicht steigen wird. Das ist schon mal interessant. Zumindestens, und das ist das Spannende, nur für die nächste Legislaturperiode wird beides festgeschrieben. Und dann haben wir den nächsten Formelkompromiss. Es gibt einen Einstieg in...
Na, das ist ja jetzt kein Formelkompromiss, sondern das war erstmal eine Zusage an die Menschen in Deutschland.
Das ist erstmal eine Lüge. Um es mal ganz...
Ich denke, es ist ein Ziel. Und auf dieses Ziel arbeitet man jetzt gemeinsam.
Aber die Maßnahmen dafür sind unzureichend und in meiner Meinung nach grenzend an Betrug. Und ich bin an keine Partei gebunden. Ich kann das sagen, dass es scheiße, was da passiert ist, weil es einfach nicht ausreicht. Wir werden weiterhin hunderte Milliarden in dieses kaputte System pumpen müssen. Doch.
Nee, Leon, das ist, nein, Leon, ich verstehe deinen Punkt total. Natürlich reicht das jetzt nicht aus, was wir da jetzt machen, um die Rente jetzt langfristig zu stabilisieren. Aber du musst erstens sehen, wir haben einen kurzfristigen Punkt. Das ist erstmal, wir reaktivieren endlich den Nachholfaktor bei der Rente. Das ist ein fucking wichtiger Punkt, weil der jegliche Generationengerechtigkeit.
Ja, Generationengerechtigkeit natürlich ist halt auch so ein Buzzword von euch. Also ich finde es nicht gerecht, wenn meine Oma Flaschen sammeln muss.
Bitte. Ich finde es nicht gerecht, wenn ich keine Rente bekomme.
Aber damit hat der Nachholfaktor nichts zu tun. Der Nachholfaktor hat einfach damit zu tun, dass wenn die Löhne nicht steigen, ne, dass die Renten halt, wenn die Renten dann jedes Mal steigen, obwohl die Löhne nicht steigen, und du dauerhaft das Rentenniveau stärker steigen lässt als das Lohnniveau, das kommt vorne und hinten nicht hin. Gerade in einem Umlagesystem, das muss jeder sehen. Deswegen glaube ich halt, dass einfach der Nachholfaktor kurzfristig der wichtige Punkt ist. Natürlich macht der alleine keine enkelfitte Rente, aber ich glaube, dass dieser Einstieg in die Kapitaldeckung, denn ich bin immer sehr großer Freund, auch was so in den ganzen Bürgerrechtsbereich angeht, von diesen Dammbruchargumenten. Und ich glaube, wenn man diese Kapitaldeckung jetzt einmal versucht, dann sehen vielleicht auch SPD und Grüne in einigen Jahren,
dass das nicht die allerdümmste Idee ist, die die FDP jemals hatte.
Es ist nicht mal die Idee der FDP.
Natürlich.
Es ist die Idee der Sozialdemokraten aus den skandinavischen Ländern.
Ja, Leon, aber die FDP hat die Idee nach Deutschland gebracht und damit fangen wir jetzt mal vorsichtig
also
an.
Also seid ihr doch Sozialist.
Und dann werden die Sozis sehen, dass wir ihr seid ja die Sozialisten, ihr habt uns ja nicht gelassen, aber wir werden die Sozis halt vielleicht mal sehen, okay, wir machen jetzt hier nicht, wir verzocken nicht die gesamten Renten am Kapitalmarkt und vielleicht funktioniert es ja und man kann sich mal auf sowas einigen. Von daher glaube ich, dass das ein wichtiger Schritt ist, dass man diesen Step gegangen ist. Ich glaube auch, dass das von der SPD ein sehr, sehr, sehr weiter Schritt auf die FDP zu war, dass man dorthin geht und dass man nicht eben dieses Konzept maximal umsetzt. Das hätte ich mir gewünscht. Es war leider nicht so, aber ich glaube trotzdem, dass es wirklich gut ist, dass man jetzt mal den Fuß in der Tür hat und ich hoffe, dass man in 4 Jahren die Tür vielleicht ein ganzes Stück weiter aufbekommt.
Ich finde es interessant, weil Leons Wording, also so im Endeffekt die gesamte Formulierung zum Thema Rente, eine Formulierung ist, die ich mehr oder weniger identisch andauernd in der Klimabewegung höre, wenn es um Klimaziele geht. Und Generationengerechtigkeit ist vielleicht so das, worauf wir allgemein, und jetzt wieder zurück zum Thema Rente, Klima hatten wir abgehakt, worauf wir hinsteuern müssen. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das Mittel funktioniert, meinetwegen gerne, also ich lasse mich da von euch sehr, sehr gerne überzeugen, wenn das Ganze funktioniert. Wir haben ja gesagt, die Sozialdemokratie in den skandinavischen Ländern, wenn die auch nicht überall Vorbild sein muss, beispielsweise Dänemark in der Asylpolitik, aber hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht in diesem Fall. Wenn das funktioniert, absolut. Und Nils hat, glaube ich, so schön gesagt, Enkel, fette Rente. Wäre mir als Enkel doch
ja, eben,
sehr
lieb. Ich glaube, man muss es...
Mir auch, also ich möchte das,
ja,
möchte das gar nicht aufgreifen.
Ich möchte euch nur einen Satz noch an die Hand geben, den Christian Lindner im Wahlkampf oft gesagt hat. Er hat nämlich immer gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Gebot der Ökonomie wie der Ökologie gleichermaßen. Und das sehen wir, glaube ich, der Schmelztiegel sind da so echt die beiden Punkte Klima und Rente. Weil das sind natürlich beides Fälle, in denen du nachhaltig und generationengerecht arbeiten musst. Wir brauchen eine enkelfitte Rente und umso mehr brauchen wir ein enkelfittes Klima. Aber
und das geht ja am Ende auch Hand in Hand. Also ich möchte beispielsweise, wenn wir von Aktienrente sprechen, sehr gerne, dass meine Rentenfonds nicht angelegt werden in beispielsweise RWE-Aktien und Ähnliches.
Ich möchte auf den Satz nochmal kurz zurückzukommen, immer wenn er diesen Satz dann gesagt hat, hat er irgendwie deine 2 Rentenpunkte ins Phrasenschwein geschmissen. So. Einfach weil das ein so allumfassender Satz ist, der natürlich viel Pathos und bemüht.
Ja, natürlich ist das, ist gar keine Frage, aber da John das gerade ansprach, mit dem Klima in Bezug auf die Rente, dass eben das, was Leon sagt, die Klimabewegung übers Klima sagt, ist es doch, glaube ich, schon so, dass man dort einfach sehen muss, es stimmt halt, auch wenn es natürlich sehr, sehr viel Pathos in sich trägt. Das möchte ich ja gar nicht bestreiten.
Aber ich möchte diesen Satz nochmal eben ein bisschen Revue passieren lassen, dass immer dieses Wort Generationengerechtigkeit benutzt wird. Ich finde das ein ganz, ganz schlimmes Wort, weil es wird dann immer von irgendwelchen Menschen benutzt, die sagen, Menschen müssen länger arbeiten, das Rentenniveau muss absinken. Ja, also wie gesagt, als Enkel finde ich es nicht toll und auch nicht gerecht, wenn jemand nach 35 Jahren plus X Arbeit am Ende des Weges irgendwo beim Grundsicherungsamt hängt.
Nee, absolut.
Oder dass am Ende des Weges irgendwo beim Flaschensammeln im
Görlitzer Park deshalb wollen wir ja auch die Aktienrente einführen.
An den Spritzen vorbeilaufen muss. Das finde ich halt, ja, aber die Aktienrente, die wird vielleicht mir helfen.
Ja.
Okay, ich bin
ja
verbeamtet, vermutlich nicht. Die wird vielleicht dir helfen, aber die wird nicht den kommenden Rentengenerationen helfen, die wir jetzt erleben.
Deshalb wollen wir sie ja gerade haben, damit wir eben nicht das Eintrittsalter erhöhen müssen, damit wir, beziehungsweise wir wollen es ja flexibilisieren, aber damit wir eben halt nicht das Eintrittsalter für alle erhöhen müssen, damit wir eben nicht die Renten dauerhaft senken müssen oder damit die Beiträge explodieren.
Flexibilisierung ist aber auch so ein Unwort. Und wir haben eben schon bei Arbeitszeiten drüber gesprochen, jetzt reden wir bei Renteneintritt drüber. Und am Ende meint Flexibilisierung leider häufig, ich möchte nicht sagen immer, Verallgemeinerungen sind immer schwierig, Verschlechterung.
Wieso meint das Verschlechterung?
Also, und deswegen wehrt sich die Sozialdemokratie so standhaft gegen diese Flexibilisierung.
Wieso wehrt ihr euch dagegen, dass Leute mit 60 Jahren mit ihrem exakt versicherungsmathematisch ausgerechneten Rentensatz in Rente gehen können? Genauso wie, dass sie...
Weil das für viele Menschen nicht die Lebensrealität entspricht. Also was bei vielen Menschen dann einfach viel zu wenig ist, mit denen sie dann...
Ja, aber gut, aber das sehen sie ja auf ihrer Abrechnung und sagen dann, okay, das reicht mir nicht, dann muss ich halt noch 5 Jahre länger arbeiten.
Ja, viele Menschen können aber nicht länger arbeiten und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen. Also aber ich kann sicherlich irgendwie bis 70 im Büro sitzen, habe ich jetzt
nicht unbedingt vor. Wir werden bis 70 arbeiten müssen, das ist eine Farce, dass irgendjemand glaubt.
Also sind wir doch wieder bei längeren...
Wenn du, ganz einfach, wenn du mich fragst und wenn wir dieses Rentensystem, so wie es jetzt ist, fortschreiben, dann gibt es...
Ja, das steht ja gar nicht zur Debatte.
Momentan steht es so drin. Gehen wir mal davon aus, es bleibt bei dem, was hier drin steht. Wenn wir das so fortschreiben, dann haben wir 2 Stellschrauben, wie wir ein Renteneintrittsalter stabil halten können. Indem der Beitragssatz mittelfristig bis auf 30% steigt oder indem das Renteneintrittsalter weitere 3 bis 6 Jahre steigt. Ihr könnt euch jetzt bitte überlegen, was es bedeutet, wenn der Rentenbeitragssatz auf 30% steigt. Ich kann dir genau sagen, was ich dann tue. Ich gehe, weil dieses Geld bin ich nicht bereit auszugeben. Das sind 30% und es spielt keine Rolle, ob das Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich teilen. Es sind 30% Lohnnebenkosten und weg von deinem Gehalt. Das möchte ich sehen, wie das irgendjemandem verkauft werden kann als Gerechtigkeit. Das ist Betrug.
Ja, aber was ich eben auch gerne sehen möchte ist, und Max hat es schon richtig gesagt, im Bürojob, klar, gar kein Problem, ich arbeite bis 70 im Büro, ich studiere Jura, ich mache aktuell Social Media, es ist überhaupt kein Ding, dass ich das auch noch eine Weile länger mache. Gut, Social Media, irgendwann mit 70 werde ich vermutlich die 4. neue Plattform dann nicht mehr verstehen. Ja, unbedingt.
Und dann ist TikTok das, was Facebook
Nein.
heute ist. Ne?
Ja, genau das wird das nämlich Einzige, so sein, wenn ich 70 bin. Da wird TikTok einfach tot sein. TikTok wird das neue Knuddels. Nein, aber das kannst du einer Pflegekraft nicht erklären, die jeden Tag körperlich
arbeiten muss. Absolut, aber deshalb muss man ja differenzieren zwischen den Leuten, die länger arbeiten können und die nicht länger arbeiten können. Und dann bist du, oh Wunder, bei einer Flexibilisierung. Das ist doch
dann ist
der
das
Punkt.
Aber nicht flexibel, sondern dann ist
natürlich
es
ist das flexibel.
Nee, es ist jetzt flexibel nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, du kannst jetzt halt mit dem, was du, weil das meint, also vielleicht meinst du das nicht, aber jedes Konzept, was mir bis dahin jetzt untergekommen ist, meint, natürlich kannst du mit 60 in Rente gehen. Dann fehlen dir halt 500 Euro am Ende des Tages.
Ja, aber
und
es
das
wird
ist
nie
halt
anders.
Auch für das ist halt auch für viele Menschen, die gerade in diesen Berufen, die körperlich fordernd sind. Jemand im Supermarkt, der die Regale einräumt, der ist mit 60 kaputt.
Ja, dann natürlich.
Das muss noch nicht mal der,
Max,
Maurer, der gut bezahlte Maurer sein.
Max,
ist mit 60
darüber, brauchen
kaputt,
wir doch, Max aber, darüber brauchen wir doch nicht wirklich diskutieren. Das ist de facto so. Da null Dissens. Nicht ein Millimeter. Nicht einen. Aber du wirst nicht darum herumkommen, eine Differenzierung nach Arbeitsgruppen zu machen. Sage ich. Oder gerne, wir schmeißen endlich dieses Rentensystem weg und ziehen es neu auf. Dann kannst du auch andere Dinge tun.
Ja,
aber du wirst nicht alles gleichzeitig können.
Aber nicht mit dem Ansatz, dass sich dann die Leute, die wirklich gut Geld verdienen, sich diesem System entziehen.
Weil aber das machen doch die Leute so oder so. Wenn es ein scheiß System ist, dann mache ich das so oder so.
Ja, gut, dann hat das System einen Fehler. Und zwar an der Stelle, dass es solchen Solidaritätsentzug einfach zulässt. Und
naja, gut, aber
du
kannst ja im Zweifel auswandern. Also das ist doch...
Ja, gut.
Lass uns doch nicht über den Punkt gehen, dass wir versuchen, die Leute hier zwanghaft drin zu halten, sondern dass es attraktiv ist, in das System einzuzahlen. Das ist doch der viel bessere Anreiz.
Da haben wir gar keinen Dissens, aber...
Ja, aber dann lass doch diesen Rotz...
Ja, genau. Und dann kommt immer der Nachsatz von solchen Konzepten ist dann immer, ja, und dann müssen wir irgendwie gucken, dass man das dann halt auch freiwillig abwählen kann. Und da entziehen sich dann nämlich die da ordentlich Geld reinschustern könnten, der Beitragspflicht. Und das auf gar keinen Fall. Also da ist
du,
wirklich für mich auch die
Max, Krone. Max, in dem Moment, in dem ich frei wählen kann, was mit dem Geld am Ende passiert und es nicht in einer Umlage verbrannt wird, und das ist es, Es ist verbrannt. In dem Moment zahle ich doch gerne ein. Dann können wir auch darüber reden, wenn ich heute entscheiden kann, ich kann nicht nur 2,5% in den Stock Market investieren, sondern ich kann noch on top drauflegen. Du, dann nehme ich das, was ich momentan jeden Monat in mein Aktiendepot schmeiße und zahle das gerne noch zusätzlich in die Rente ein. Wunderbar. Gerne. Und da reden wir nicht von Kleingeld.
Genau. Also Auftrag für die 37. Folge von Kanzlermehrheit. Wir werden uns angucken, was das Arbeitsministerium aus dem noch sehr weiten Formulierungen des Koalitionsvertrags beim Thema Rente gemacht hat. Ich frage jetzt nochmal in die Runde, gibt es noch weitere Punkte, wo man sagt, das ist jetzt der Punkt, der mich irgendwie zur Zustimmung oder zur Ablehnung getrieben hat?
Das nicht, aber ich möchte noch kurz darauf verweisen, dass wir ein, wie ich finde, doch sehr ambitioniertes außenpolitisches Kapitel haben. Also was nicht völlig, es ist natürlich auch immer sehr die Frage, was machen wir draus, ne? Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, aber wir haben doch in der Außenpolitik einige doch relativ klare Statements, gerade was Menschenrechtsverletzungen etc. pp. Angeht. Und ich glaube, dass das schon ein ist natürlich nicht so ein Plan, was haben wir jetzt hier konkret vor, so die Checklist für die 4 Jahre, das wird es nicht sein, aber es ist einfach sehr, sehr viel Haltung drin. Ist natürlich die Frage, was man dann mit der Haltung auch im Hinblick auf Projekte wie gewisse Ostsee-Pipelines etc. pp. Dann halt auch macht. Und ich finde, gerade auch, wo dann eben das Verhältnis zu einzelnen Ländern genannt ist, ich weiß nicht, inwiefern man das als Statement betrachten muss, aber es ist doch interessant, dass die Ukraine und Belarus vor der Russischen Föderation genannt werden.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen, und ich muss auch einmal die Grünen loben. Kommt ja bei mir nicht so ganz häufig vor, und muss einmal sagen, dass in den ersten Tagen, die Annalena Baerbock jetzt auch designierte Bundesaußenministerin ist, sie sich sehr gut gibt und auch ihre Interviews an der Stelle sehr, sehr stringent sind, diesen Koalitionsvertrag dann auch in konkretes politisches Handeln umzusetzen. Und sie macht einen guten Eindruck, sie wirkt souveräner als an vielen Stellen ihrer Kanzlerkandidatur, und ich traue ihr das durchaus zu. Und das muss man auch nochmal lobend herausheben, wenn man vorher gegen eine Person Wahlkampf gemacht hat. Oder ich habe nicht gegen Annalena Baerbock Wahlkampf gemacht, sondern für Olaf Scholz. Aber man hat ja sich schon in einem Wettbewerb befunden. Aber da, finde ich, muss man das halt nochmal herausstellen.
Ich denke auch, dass wir da eine solide Außenpolitik mit den Grünen in Verantwortung erleben werden. Es wird spannend. Also ich sehe da tatsächlich eher den Knackpunkt zwischen SPD und Grünen, wie sich dort durchaus unterschiedliche Vorstellungen über unsere außenpolitische Verantwortung und Ziele niederschlagen werden. Aber wenn wir mal davon abstrahieren und uns nur die Ziele anschauen, glaube ich, dass die Ziele gut gefasst sind und auch von Annalena Baerbock sehr gut umgesetzt werden. Also da fühle ich mich gut vertreten.
Dann würde ich den Punkt Koalitionsvertrag an der Stelle abrunden. Wir werden auf dieses Dokument in den Folgen 1 bis X durchaus sicherlich öfters mal zurückkommen. Auch an den einzelnen Formulierungen werden wir uns nochmal drüber streiten, wenn das dann in konkretes politisches Handeln auch umgesetzt wird und dann in die Fraktionen geht. Das Strucksche Gesetz kennen wir ja alle. Kein Gesetz geht rein, wie es rauskommt. Andersrum, kein Gesetz kommt rein, wie es rausgeht. Da würde ich an der Stelle abrunden und zu unserem zweiten Themenblock für heute überleiten. Und das ist die Situation von der Union, in der sie sich gerade befindet. Also Situation ist, glaube ich, das richtige Wort. Zustand wäre jetzt ein anderes, was Zustand.
Zustand,
genau, ich wollte gerade sagen. Also Zustand, wir haben jetzt treffender. Den langen geübten Rücktritt von Armin Laschet gesehen, hat sich ein bisschen gezogen und war auch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz klar, aber ist dann vollzogen worden und befinden uns jetzt wieder in einer Kampfkandidatur um den Parteivorsitz, diesmal mit einer Mitgliederbefragung. Es treten an Friedrich Merz, Helge Braun und Norbert Röttgen, und es ist mir zumindest aufgefallen, ihr könnt da vielleicht gleich eine andere Perspektive drauf geben, also erstmal findet dieser Wettbewerb so total irrelevant an der Seite statt. Also ich nehme den gar nicht so wahr. Sicherlich nehme ich den auch nicht so wahr, weil es ausnahmsweise mal nicht meine Partei ist, die sich an der einen oder anderen Stelle massakriert.
im Vergleich zu den allen anderen Wettbewerben, also zu den letzten beiden, die erste Runde war ja Kramp-Karrenbauer versus Spahn versus Merz, soweit ich weiß. Und die zweite war ja Merz versus Laschet versus Röttgen. Und die liefen ja beide wirklich voll in der voll breiten Öffentlichkeit. Also da war ja wirklich voll der Scheinwerfer drauf. Und jetzt so, die machen irgendwelche Trielle auf YouTube live vor 500 Zuschauern. Und also es interessiert sich kein Schwein dafür. Damals jeden Tag Headline, Merz will, whatever. Die waren auf allen Zeitungen drauf. Jetzt interessiert sich niemand. Also sie treffen vielleicht jetzt auch gerade mit der ganzen aktuellen Lage, Corona, Flüchtlingskrise, das ist keine Flüchtlingskrise, aber diese Aktion da an der Grenze zwischen Polen und Belarus, diese ganzen Sachen, da treffen, plus natürlich Ampelregierungsbildung, da treffen sie, glaube ich, natürlich einfach auch in eine schlechte Zeit, um Aufmerksamkeit zu erhalten, aber es ist schon krass, wie wenig sie kriegen.
Aber ich muss auch sagen, also das ist was, woran ich mich die nächsten 4 und gerne auch längere Jahre dran gewöhnen kann, dass die Union irgendwo am Rand stattfindet und niemand sich dafür interessiert, was die eigentlich genau macht.
Es ist halt aufmerksamkeitsökonomisch ein bisschen schade, weil wir haben ja eigentlich gelernt, es ist nicht besonders förderlich für Parteien, wenn diese Show immer öffentlich ist. Deswegen hätte ich das eigentlich gerne, aufgrund meiner politischen Ziele, dass das jetzt öffentlich ist, auch Runde 3. Aber es ist ja jetzt auch so, dass dieses Angebot, was da gemacht wird, also wenn man mich fragt, das hat jetzt nichts mit politischen Sympathien zu tun, aber also in Runde 3 muss sie jetzt wirklich auch mal Merz wählen, weil ich nicht sehe, woanders jetzt in der politischen Landschaft noch Platz gewesen wäre für eine Positionierung. Aber und ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt, eine bewegende Rede, die Leute mitgreift auf so einem Marktplatz, von Dr. Helge Braun.
Apropos, also
Dr. Helge erleben. Braun. Ja? Und das muss ein CDU-Vorsitzender aber leisten. Der muss, was weiß ich, von Leipzig bis Hamburg auf dem Marktplatz stehen können.
Der muss
und
halt Leute auch mal begeistern sein, können. Passen Sie jetzt auf, ich ziehe mir jetzt die Jacke aus.
Oh mein Gott. Es ist.
Ja.
Ich liebe übrigens
wenn ihr euch
alles
erinnert,
daran, dass der letzte Wahlkampf einfach aus 6-sekündigen Videos von irgendwelchen peinlichen CDU-Aktionen bestand.
Das habt ihr tatsächlich sehr, sehr gut gemacht, muss man einfach sagen.
Definitiv. Dazu gibt es einen ganz interessanten Artikel, der das analysiert. Aber ich muss auch sagen, also gut. Thema Helge Braun, der Hashtag Team Braun.
Es ist alles so daneben. Aber
warum?
Jetzt mal ganz ab davon. Ich frage mich halt auch wirklich, was ist eigentlich bei der CDU los, dass sie es. Überleg mal, wen sie jetzt aufgestellt haben. Sie haben
Herr
sie
Laschet,
haben
was ist denn los mit Ihnen heute?
Sie stellen auf den Kanzleramtsminister einer nach 16 Jahren wirklich völlig runterregierten Kanzlerin, die wirklich nichts mehr zu bewegen vermochte, aber auch gar nichts mehr. Es tut mir leid, also so sympathisch Frau Merkel sein mag, es war wirklich die letzten Jahre traurig mit anzusehen. Und ihren Kanzleramtsminister. Der zweite ist Norbert Röttgen, der, glaube ich, bisher bei jeder Wahl, wo er jemals angetreten ist, sei es die Landtagswahl in NRW, sei es damals sonst irgendwas und sei es dann die letzte CDU-Vorsitzwahl, einfach nur massiv auf die Fresse bekommen hat. Und der dritte ist Friedrich Merz, der irgendwie jedes Mal zum CDU-Vorsitz antritt, der schon 2000 oder so von Merkel in der Fraktion abgesägt wurde und jetzt das dritte Mal in Folge antritt und jedes Mal verloren hat. Also ich kann das mir wirklich kaum noch, ich weiß gar nicht, wie man als Partei wirklich keinen geeigneteren Kandidaten als die drei haben kann.
Übrigens, Norbert Röttgen hat eine Wahl gewonnen und zwar interessanterweise einmal die Wahl
gegen Armin Laschet.
In einer Mitgliederbefragung in Nordrhein-Westfalen gegen Armin Laschet 2010 irgendwie so rum. Deswegen ist er ja auch erst 2012 angetreten. Und Norbert Röttgen ist bis heute der einzige Minister, der von Angela Merkel entlassen wurde. Ich meine, Horst Seehofer hat alles dafür getan, aber
Norbert Röttgen ist der einzige, der es geschafft hat. Norbert Röttgen aber auch. Also unvergessen diese Landtagswahl 2012 mit diesen wirklich unsäglichen Norbert Röttgen-Auftritten. Bösen Versprechern im Fernsehen, nicht die Zusage, ja, wenn ich hier verliere, bleibe ich trotzdem in NRW. Und Link-Tipp für alle, die zuhören, die es interessiert, nochmal wirklich sich gönnen, das Horst Seehofer-Interview im Heute-Journal damals zu dieser Wahl. Kurz zur Erklärung, im Heute-Journal gibt es immer das eigentliche Interview und ein Vorgespräch und ein Nachgespräch, ist ganz normal. Und Horst Seehofer hat damals erlaubt, dass das Nachgespräch mit Klaus Kleber gesendet und veröffentlicht wird.
Nee, war Marietta Slomka.
Marietta Slomka? Ich bin nicht sicher. Ich bin mir eigentlich sicher, es ist Kleber. Und das findet ihr bei YouTube noch und es ist wirklich ein Fest. Und das ist eigentlich, an dem Zustand, den man da sieht, hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Das ist eigentlich das Interessante noch. Also der Unionszustand, der da quasi zur Schau gestellt wird, ist bis heute gleich. Muss man sich mal angucken.
Also ich finde, man kann das Ganze abkürzen. Das ist ein Triumvirat an Versagern, um es mal ganz böse und drastisch zu sagen. Unattraktiv wie sonst etwas, also egal welcher der drei Kandidaten, es geht immer, also es sieht nur düsterer aus als jetzt. Ganz, ganz schlimmer Zustand, in dem sich die Union da befindet, aus dem einfachen Grund, die haben 16 Jahre lang Kanzlerwahlverein gespielt und mehr war denen nicht wichtig. Die haben keine programmatische Basis, die haben keine Ziele, die haben nur, das wollen wir nicht. Und ich glaube, das reicht heutzutage einfach nicht mehr, um unsere Wähler und Bürger zu überzeugen. Das reicht nicht. Also wenn ich nur Nein sage, dann kann ich auch einen x-beliebigen sonst was dahinsetzen.
Man kann sich jeden, aber das ist aber auch in dieser Republik nicht aufgefallen oder wenn es aufgefallen ist, wurde es immer ignoriert. Man kann sich jeden Programmprozess der letzten drei Bundestagswahlen dieser Partei anschauen, das weiß wahrscheinlich sogar noch weiter vorher, aber das sind die, die ich wahrgenommen habe. Es gab keinen.
Was für Programmprozess?
Es gab keinen. Es gab einfach immer einen, genau, es gab, das ist ein reiner, Entschuldigung, das ist despektierlich, aber es ist leider auch die Wahrheit, das ist ein Kanzlerwahlverein gewesen, der, wo vom Parteivorstand ein Programmvorschlag gemacht wird, den hat man aus allen Arbeitsgruppen, was das ich, hergekercht. Das sieht man denen auch an und die Hälfte hat man noch abgeschrieben, übrigens auch immer nach uns veröffentlicht, komischerweise.
Und immer vom FDP-Programm 4 Jahre vorher den Wirtschaft und Finanzen teilgenommen.
Wirklich jenseitig. Und also wie man mit so einer Kacke wirklich dann auch irgendwann mal scheitert, also mich hat das immer tierisch aufgeregt, dass die ja dann medial auch nicht gestellt werden an der Stelle. Letzte Europawahl musste ich mich, weil ich Kandidierende auf der Bundesliste war, zwar nur als Ersatzkandidat, aber ich war es, ich musste auf Podiumsdiskussionen und wollte mich anhand des Unionsprogramms vorbereiten auf die Diskussion. Da gab es nichts vorzubereiten. Da stand nämlich nichts drin. Es waren 17 Seiten, wo absolut nichts drin stand. Und so geht das, wenn du so nichts ausbuchstabiert hast, gar nichts, dann hast du auch nichts intern in irgendeiner Form geklärt. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das alles nur durch Merkel-Pflaster zusammengehalten wird, dass es dann auseinanderfliegt, wenn sie weg ist.
Aber Angela Merkel hat diesen Prozess ja bewusst genauso geführt, weil alles, was in irgendeiner Weise hinsichtlich mal harten politischen Positionen sich festigen wollte in der Union, wurde knallhart weggebissen. Und das letzte Opfer, was genau das versucht hat, war interessanterweise Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Ansinnen als Parteivorsitzende ein neues Grundsatzprogramm der CDU zu schreiben. Das war einer der Punkte, an denen Merkel gegen Kramp-Karrenbauer gefallen ist und dann sie zum Abschuss freigegeben hat. Also man wollte diese Positionierung bewusst nicht. Und ich will den Blick jetzt einmal ein bisschen weiten von den reinen Vorsitzendenkandidaten weg. Das beste Team hat Helge Braun aufgestellt. Und der ist mit zwei Damen angetreten. Einmal mit Serap Güler als Generalsekretärin. Sehr gute Idee. Also die ist ja selbst mir als Sozialdemokratin sympathisch. Und mit Nicole Schön als Chefprogrammatikerin. Das Problem an diesem Team ist halt nur Helge Braun. Es ist halt schon schade, wenn der Vorsitzende selbst der Spitzenkandidat das Problem ist. Aber das wäre die einzige Option, deswegen hoffe ich nicht, dass dieses Team gewinnt, die uns auch als Sozialdemokratie, als zweite große Partei in diesem Parteienspektrum, wirklich auch wehtun könnte. Nicht mit Helge Braun an der Spitze. An der Spritze auch, der ist ja Arzt, aber an der Spitze in dem Fall ist die bessere Formulierung. Aber diese beiden Frauen mit dem richtigen Kandidat oder der richtigen Kandidatin noch in der Spitze, irgendjemand mit ein bisschen mehr Erfahrung, das könnte richtig wehtun. Und ich muss auch für meinen Teil sagen, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem ähnlichen Team angetreten wäre und ihr eine faire Chance gegeben würde, dann hätte uns das richtig wehtun können, weil die Frau hat leider was drauf.
Ich glaube, es ist mühsam, sich an der Union nicht abzuarbeiten, aber sie zu analysieren, während diese ganzen Prozesse am Laufen sind, weil es ist zu Großteilen Spekulation und mehr als unsere Einschätzung ist es nicht. Ich glaube, es wird spannend zu sehen.
Ich würd sagen, wir geben alle mal unsere Tipps ab und wir gucken dann, was am Ende bei der Mitgliederbefragung rauskommt. Uff. Einfach nur, wer hat am Ende nach Stichwahl die Nase vorne?
Das Problem ist, die sind alle so unsympathisch.
Die Frage jetzt müssen wir erstmal gucken, haben wir überhaupt jemanden, der anders wettet als Braun. Die andere. Also,
ich wette Merz.
Ich würde Merz auch sagen, auch wenn ich ihn für unfähig halte. Also seine Wirtschaftskompetenz ist immer, das ist mein Lieblingsthema. Der Mann mag. Du saß
mal im Aufsichtsrat.
Genau. Der Mann mag vielleicht ein guter Jurist sein und der mag vielleicht auch gute Aufsichtsratsarbeit machen. Aber von Wirtschaft im Sinne der Ökonomik, da war irgendwie
vor allem im nicht Sinne so viel der Fachwissen. Volkswirtschaft. Die man halt von oben irgendwie zusammenhalten muss und nicht aus dem Aufsichtsrat heraus. Na gut, aber genug über Friedrich Merz. Max und John, was sagt ihr?
Ich sag auch Friedrich Merz, aus dem einfachen Grund, dass ich mir keine Situation vorstellen kann, in dem diese Parteibasis jetzt anders votiert. Einfach weil dieser Frust sich irgendwo entladen muss. Und dafür sind Mitgliederbefragungen, so wie wir als Sozialdemokraten kennen, absolut prädestiniert. Und deswegen glaube ich, dass man einfach denjenigen wählen wird, der am weitesten vom Status quo weg ist. Und deswegen wird es Friedrich Merz.
So, jetzt haben wir gehört, Friedrich Merz und Helge Braun. Und ich glaube, einfach um das Trio komplett zu machen und weil Koalas verdammt niedliche Tiere sind auf seinen Sharepics, sag ich, auch wenn ich Friedrich Merz für am wahrscheinlichsten halte, Norbert Röttgen holt das. Aber dann will ich auch den Koala auf dem Parteitag sehen.
So, jetzt haben wir alle unsere Tipps abgegeben. Ich würde sagen, wenn wir uns das erste Mal dann in Berlin treffen, werden die Gewinner oder die Verlierer, je nachdem, ein Bier ausgeben. Was haltet ihr davon?
Mit Sicherheit.
Wenn es Friedrich Merz wird, möchte ich bitte einen Sauerländerpilz.
Das kriegen wir wohl hin. Gut, haben wir das Thema Union abgehakt? Geht doch.
Haben wir das Thema Union abgehakt? Dann würde ich jetzt so
für die nächsten 4 Jahre, ja,
in die Schlussrunde gehen. Wir haben heute alle mit Tränen in den Augen
What?
Und ein bisschen Sehnsucht verfolgt, dass Angela Merkel ihren quasi Ausstand hatte. Der Zapfenstreich,
also ich war da beim Impfen, aber
der Zapfenstreich markiert ja so ein bisschen das Ende. Und im Zapfenstreich gibt es ja diesen einen Punkt, die Serenade, wo sich die zu Ehrenden was wünschen dürfen. Und da würde ich jetzt einfach mal so aus Interesse fragen, man stelle sich vor, einer von uns würde jetzt Bundespräsident, Bundeskanzler oder Verteidigungsminister. General halte ich jetzt erstmal für unwahrscheinlich, dass das noch einer von uns wird. Man würde so seine eigene Serenade zusammenstellen. Was wären da so eure Sachen? Ich fange mal unten aus meiner Sicht an bei John.
Unten aus deiner Sicht, das ist schon wieder klassistisch, Max. Gut, also ich würde mir alleine, weil sein Vorname so wunderschön ist, aber auch weil es ein toller Song ist, We Weren't Born to Follow von Jon Bon Jovi wünschen. Als zweites Lied hätte ich gerne Tragt in die Welt nun ein Licht, eins der mit Abstand schönsten Kirchenlieder, die es gibt auf diesem Planeten. Und mit einer sehr, sehr schönen Botschaft, finde ich. Und auf Platz 3 als letztes Lied Landungsbrücken raus von Ketka.
Bei mir ist es ja immer kulturell immer ein bisschen Tieffliegerei. Aber das habe ich für mich angenommen einfach. Deswegen knallrotes Gummibuch. Nein. Es ist natürlich Musik aus Niedersachsen. Erstmal von den Scorpions Rock You Like a Hurricane. Und die zweite Nummer ist nicht aus Niedersachsen, das ist Culture Beat Mr. Vane. Und die dritte Nummer ist wieder aus Niedersachsen, das ist You Are Not Alone von Modern Talking.
Das stelle ich mir gerade spannend vor, wie das eine Bundeswehrkapelle umsetzt, aber sie haben auch Niederhagen geschafft, deswegen bin ich da ganz optimistisch.
Das ist ziemlich leicht umzusetzen für so eine Kapelle, tatsächlich, aber ja.
Ja, Nils.
Okay, ich würde mich zunächst für Kompass ohne Norden entscheiden von Prinz Pi. Dann würde ich tatsächlich von Kraftklub Scheiß in die Disco nehmen.
Das Gute ist ja, dass es ohne Text ist.
Ja.
Das ist der große Vorteil.
Aber jeder wird den Text im Kopf haben.
Das wäre ja eben das, das Lustige. Und zum Abschluss den Bierkapitän von Markus Becker.
Genau, okay.
Gut, ich nehme das mit dem kulturellen Tiefflug von mir definitiv wieder zurück. Wow. Und sehe mich eher auf dem Treppchen hier.
Ich habe mich schon gefragt, als du anfingst und dann so
Ich wollte gerade sagen, Henrik wurde gerade massiv unterboten.
Leon.
Ja, sprechen wir mal ein bisschen. Bei mir werden es keine deutschen Titel sein. Oder naja, doch. Fangen wir mit an You Want It Darker von Leonard Cohen. Machen weiter mit Numb von Linkin Park. Und enden mit Oh Fortuna aus der Camina Burana von Karl Orff.
Spannend. Spannende.
Ich finde, klassische Musik zum Abschluss, so der letzte Titel.
Hast du deinen Musikgeschmack schon mal psychologisch irgendwie
das prüfen lassen? Das ist keine gute
also
Idee.
Also ich finde, da sollte man mal so ein Profil erstellen. Aber das ist bei mir auch immer so.
Ich gebe dir mal die Playlists.
Ja, bei mir wäre es tatsächlich, und es war ein harter Kampf, also mein erstes Lied hatte ich erst hier stehen, Freiheit von Marius Müller-Westernhagen, ist dann aber gewichen Deine Schuld von den Ärzten, weil das ein total, total tolles Lied ist, was auch so ein bisschen meinen Anspruch markiert. Auf
der Grüne in dieser Runde approved diese Message.
Der wird den dritten Titel vielleicht auch noch approven, aber der zweite Titel wäre Skyfall von Adele. Das würde ich tatsächlich einfach gerne auch mal in einer solchen Umsetzung hören. Und der letzte Song ist Welt der Wunder von Materia. Dann bedanke ich mich für die heutige Runde. Das war die erste Folge von Kanzlermehrheit. Wir werden uns jetzt regelmäßig wieder hören, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe, ihr verfolgt uns auch, wenn wir unsere Kanzlermehrheit live bei Twitch streamen. Und an dieser Stelle erstmal Kanzlermehrheit over and out.